Hallo, ich heiße Britt. Wie heißt du? Ja, wie der Kleve, nur mit B. Was, du heißt Buhu?
This is Ghostbusters Deutschland, Spectral Radio, der beste Podcast über Venkman, Ray und Co. Ob Timo wirklich älter als Danny ist, hören wir fast in jeder Folge, da kennt die nix. Ob Beta-Figur oder Ghostbusters Soundtrack, wir wollen gern lauschen, was die zwei sich so kaufen, wenn sie Hörspiele machen oder Boardgames erfinden, die News ausgraben über GhostbusterInnen. Jetzt haben wir endlich Ghostbusters Legacy gesehen und sind gespannt, wie es mit den Spenglers weitergeht. Shandor, Vigo und Gozer hören sich Podcasts an, wenn Spectral Radio wieder aus den Boxen knallt.
Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.
Willkommen bei Spectral Radio, Folge 132, eurem German Ghostbusters Podcast. Und das ist der Danny. Mein Name ist Timo. Hallo.
Hi, ich bin der Danny, hat der Timo gerade schon gesagt. Hallo.
Das ist richtig. Ich wollte eigentlich erst sagen, ich war in einem inneren Zwiespalt. Weil ich wollte erst sagen, ich bin Timo und das ist der Danny, dann hättest du antworten können. Dann habe ich aber gedacht, der Esel nennt sich zuerst. Und dann habe ich dich zuerst genannt. Was aber blöd ist, weil du konntest dann nicht mehr antworten.
Mhm.
Ja.
Das stimmt, ja. Ja. Aber hat ja geklappt.
Ja, es ging ja. So, es ging so. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, also ob das jetzt schön war oder nicht, aber
wollen wir nochmal?
Nein, nein, nein. Du
Wieso
kannst
denn?
Ja ab hier die Führung dieser Folge übernehmen. Du kannst das besser.
Warum muss denn immer ich die Führung übernehmen? Ich dachte, ich bin heute hier und kann mich mal entspannt zurücklehnen.
Okay, gut. Also der Danny lehnt sich diesmal entspannt zurück.
Ah. Warte, ich gieß mal noch. Oh, warte. Warte,
ich
mache hier ein bisschen ASMR im Podcast. Warte.
Ja. Oh.
Schöner heißer Kaffee.
ASMR kann ich auch.
Da hast du doch schon wieder deine Spengler-Figur.
Spengler, dabei. Ich hab den Spengler wieder in der Hand.
Den Spengler?
Warum hast denn du noch Kaffee, ich aber nicht? Das ist doch schon ein ganz schlechter Start in die Episode hier.
Ich dachte, du hast die ganze Zeit einen Kaffee parat stehen und du wartest nur, dass der kalt ist, dass du ihn trinken kannst.
Das, ja, das aber unsere Vorgespräche sind ja immer so ausführlichst, so. Weil wir uns ja auch privat miteinander unterhalten. Dass der Kaffee immer weg ist, wenn wir dann in die Sendung gehen.
Das ist übrigens echt ein Ding, dass wir uns doch privat unterhalten, obwohl wir jetzt schon seit, weiß nicht, 3 Jahren oder so diesen Podcast machen und eigentlich haben wir uns doch schon alles erzählt, oder? Also.
Ja, aber es passiert ja immer was Neues. Das ist ja ganz furchtbar.
Echt?
Ja.
Ich dachte, das ist tot, dieses Franchise.
Ich. Naja, deswegen haben wir eben eine halbe Stunde über Jurassic Park und World geredet und die Leute außen vor gelassen. Alle fragen sich jetzt, was haben die eigentlich für eine Einstellung zu dem neuen Jurassic World Trailer? Aber keiner wird's erfahren, weil wir die Leute diesmal einfach draußen gelassen haben.
Ja. Ich bin gespannt auf den Film. Entschuldigung, ich hol die Leute jetzt wieder ins Boot.
Du holst die Leute wieder ins Boot.
Ja.
Das finde ich gut.
Ich möchte den Leuten nicht so die Tür vor der Nase zuschlagen, deswegen, weil das ja auch immer gern gehört wird, zu Anfang, was so privat mit uns auch so los ist, habe ich mir sagen lassen, dass das sehr gern gehört wird. Deswegen, Jurassic World, Deutschen hat ja wieder so einen komischen Titel irgendwie, der heißt im Original Dominion, glaube ich, ne?
Mhm.
Im Deutschen haben sie irgendwie das neue Zeitalter beginnt oder so genannt. Ich weiß gar nicht. Ich habe es jetzt gar nicht mehr parat, aber denke ich mir auch wieder so, ja, hätte man eigentlich auch so lassen können. Ist ja nichts, was man nicht aussprechen kann. So.
Das ist so ein 60er-Jahre-Titel, oder? Das neue Zeitalter beginnt.
Heißt der so?
Ja,
in einem Land vor unserer Zeit. Ich google das jetzt parallel.
Das wär doch mal geil, oder?
Mich nervt das jetzt, dass ich das nicht weiß. Ich habe das irgendwie nur. Ich habe den Trailer ja Shame on myself. Ich habe den ja nur auf Deutsch gesehen.
Ich auch.
Ach so.
Ich auch. Ja. Und ich war schockiert. Jeff Goldblum hat eine neue Stimme.
Ja, weil der alte Synchronsprecher.
Ja.
Ist er nicht gestorben?
Der hat letztes Mal schon die neue Stimme gehabt. Der war ja beim letzten Teil schon am Anfang oder am Ende dabei.
Ja, ich weiß.
Um kurz Jeff Goldblum zu sein und zu sagen.
Um kurz Jeff Goldblum zu sein. Ich find's gut, dass er jetzt mal wieder eine Rolle hat. So. Jurassic World, ein neues Zeitalter. Ja, okay, kann man machen. Aber der Trailer spricht mich an. Ich finde das Konzept und die Story, hatte ich dir im Vorgespräch schon gesagt, finde ich super spannend, gibt wahnsinnig viel her. Ich finde es cool, dass der alte Cast aus dem ersten Film nochmal dabei ist, dass man das nochmal hinbekommen hat. Und das wirkt auch von der Dynamik her sehr, sehr gut im Trailer. Was mich stört, sind die Effekte. Ich weiß nicht, was irgendwann passiert ist mit diesem Franchise, dass die Spezialeffekte auf einmal schlechter aussahen in späteren Filmen als im ersten.
Ich glaube,
der erste ist top gealtert.
Ja, der ist gut gealtert. Ich glaube, es ist nur einfach dieses auffällig, dass es jetzt ausschließlich computeranimiert ist. Das ist irgendwie so ein bisschen schade halt einfach. Ist aber nicht schlimm. Mir ist das egal. Hauptsache, ich habe Sam Neill und Jeff Goldblum und Laura Dern und Bryce Dallas Howard und der andere Typ, der halt auch noch mit dabei ist, den kann man in Kauf nehmen. Also.
Der Pratt-Chris.
Der Chris Pratt. Ich bin kein Freund von Chris Pratt. Von daher, ja.
Da kommen wir nachher noch zu einer Sache in den News. Das hat ein bisschen was mit Chris Pratt zu tun. Da
ist richtig. Ich wollte schon mal vorbauen. Das war volle Absicht, dass ich das jetzt schon mal sage, um das eine oder andere, der eine oder andere Gedanken vorwegzunehmen und vielleicht auch die Leute da sanft drauf vorzubereiten, wenn sich der eine oder andere jetzt sagt, ein oder andere. So.
Bist jetzt auch echt so ein alter Podcast-Hase inzwischen, ne?
Nein, ich finde es ja beim Daniel voll, liebe Grüße, voll geil, wie automatisiert es mittlerweile bei ihm irgendwie läuft irgendwie, aber ich krieg das noch nicht so hin. Aber ich bin ja auch etwas älter.
Wow. Älter als ich?
Ich habe längere Zeit im Patriarchat verbracht. Ja, deswegen älter als ihr alle.
Als ihr alle, die hier zuhört.
Ich bin der Weihnachtsmann.
Das würde ich für ein Gerücht halten.
Das stimmt, ja. Nein, ich meine jetzt natürlich, ich meinte jetzt uns hier. Ja. Ich bin älter als ihr alle, Danny.
Ich bin da seit der Renaissance.
Ich war dabei, als Littlefoot das große Tal entdeckt hat.
Filme, die ich als Kind gemocht habe und inzwischen nicht mehr so gut finde. Ich weiß gar nicht, warum. Obwohl die schön sind.
Ich finde den ersten finde ich nach wie vor schön. Der hat auch was Kinomagie-mäßiges, so Disney-mäßig. Alles andere war Direct-to-Video-Schrott. Seid mir nicht böse. Da gibt es bestimmt auch ganz viele Leute, die ganze Serie da abgefeiert. Da gab es ja noch 100 Fortsetzungen dann auf. Die liefen ja dann auf Super RTL und eine Serie, glaube ich. Und so. Und I don't know.
Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob ich den ersten. Doch, den ersten, den kannte ich auch früher. Den fand ich auch mal eine Zeit lang irgendwie zu düster und habe immer geweint, wenn wir den geguckt haben zu Hause. Weil mein Bruder hat die Reihe geliebt. Der ist ja großer Dinosaurier-Fan. Auch großer Jurassic Park-Fan und so. Ich habe da echt mal ein bisschen Schiss gehabt. Ich fand den echt düster vom Ton her. Gerade wenn Scharfzahn, dann. Der hieß, glaube ich, Scharfzahn, ne?
Ja, richtig.
Der T-Rex. Wenn der irgendwie ins Bild kam und so, das war immer so dramatisch düster, fand ich für einen Trickfilm schon ein bisschen heavy.
Der war, ja, aber der hatte Steaks, sagen wir mal so. So heißt das doch, oder? Das fand ich halt so cool. Der war halt wirklich.
Der hatte Fleisch, was?
Der hatte Steaks. Da waren die Steaks halt.
Gebraten, ne? Oder?
Ach Gott. Nee, es gab schon so ein paar Momente. Auch so, irgendwann stürzt so der Scharfzahn ins Tal oder in so eine Felsgrotte, Spalte. Und dann denken alle, der ist tot. Und dann kommt Cera so an, dieses Dreihorn da, dieses Triceratops, und will ihn so attackieren. Und im letzten Moment, bevor sie ihn erreicht, reißt er so das Auge auf und guckt sie so an. Das ist schon sehr, sehr spooky. Und den habe ich damals im Kino gesehen, fand den echt geil. Und da wollte ich eine Woche drauf mit einem Kumpel, den Otto, der Außerfriesische. Und hab diesen Kumpel gelockt mit, ey, komm, wir fahren ins Kino, Otto, der Außerfriesische läuft. Und dann waren wir da vorm Kino gestanden und ich habe gedacht, komm, wir gucken lieber Dinosaurier. Haben wir den nochmal geguckt.
Wow.
Ja.
Kann ich nicht verstehen, sorry. Also.
Ja, Dinosaurier, wir waren Kinder. Das
Otto,
war viel
der Außerfriesische, hallo? Super, das ist fantastisch.
Den habe ich ja dann später auch noch geguckt. Aber.
Guter Film. Ja. Der letzte richtig gute Otto-Film.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die danach geguckt habe.
Es kam ja noch der Liebesfilm.
Das bin ich mir unsicher, ob ich den. Das kann sein, dass ich den im Kino geguckt habe. Vielleicht auch nicht.
Der ist immer noch okay, aber halt auch schon nicht mehr so gut. Aber weiß nicht, so seit dem der Katastrophenfilm war das, glaube ich. Den habe ich dann auch im Kino gesehen und da war für mich echt Feierabend so mit Otto-Filmen, weil der war einfach unlustig so.
Na, den habe ich nicht mehr im Kino gesehen, das weiß ich. Da habe ich gedacht, oh, jetzt Otto nochmal, nee. Das, die Zeit ist rum. I don't know. Und dann später kam ja dieser ganze Kram mit Sieben Zwerge und so, das war mir zu. Das war, wirkte auf mich wie so ein RTL-Großfeature. Da waren diese ganzen üblichen Verdächtigen und ich fand die auch nicht alle lustig. Also, da waren auch welche dabei, die konntest du nicht sehen.
Ja, ich überlege auch gerade, es gab dann noch einen späteren Film, wo ja auch teilweise noch Leute von diesem Sieben-Zwerge-Cast ja auch mit dabei waren. Otto's 11, glaube ich, war das. Da weiß ich, das. Den habe ich auch eine Weile nicht mehr gesehen, aber der hatte richtig gute Ansätze und auch waren auch ein paar sehr gute Gags dabei, aber auch wieder im Gesamtbild so schwierig.
Habe ich nicht gesehen. Das letzte Nächste, was ich dann nach beim Liebesfilm bin ich mir nicht sicher, da müsste ich jetzt wissen, um was es geht, um mich zu erinnern, ob ich den überhaupt gesehen habe.
Es geht um eine Liebschaft. Otto hat sich verliebt und möchte mit ihr zusammen sein und dann müssen sie Hürden überwinden und er lernt die angehenden Schwiegereltern kennen mit dem Typen, der eine sehr große rote Nase hat, die immer leuchtet, wenn er wütend wird.
Hä? Das war doch nicht in Otto der Liebesfilm?
Natürlich.
Das war doch in Otto der neue Film, oder?
Nee, das war in Otto der Liebesfilm.
Also jetzt bin ich mir ganz sicher, dass das echt, das war in Otto der Liebesfilm?
Nein, never, ja. Im Liebesfilm, ganz, ganz sicher, tausendprozentig. Das sind ja die Eltern von seiner Angebeteten, die ja gerade, also die sind ja zusammen in dem Film quasi, die sind ja frisch verliebt und so und sie stellt ihn dann ihren Eltern vor so und der Vater hat so eine dicke Knollennase, die immer so rot leuchtet, wenn er wütend wird und dann macht er doch diese ganzen Nasenwitze irgendwie unfreiwillig, weil er nervös ist.
Die Szene kenne ich. Ich dachte nur, das wäre irgendwie Otto der neue Film oder so.
Nee.
Okay, krass, der ist von 92. Lustig, okay. Ich habe gerade gegoogelt, Otto der Film Rote Nase. Und Google weiß sofort, was ich meine.
Ja, zu Recht.
Ja, Google weiß alles.
Da gibt's auch
die Szene, die es nicht zurecht war.
Wo er gerade so richtig sauer ist und die Nase so richtig rot aufglüht und dann landet da doch eine Fliege drauf und brutzelt so weg. Fand ich immer ein Knaller.
Ich erinnere mich nur noch düster. Aber dann habe ich den auch gesehen, okay. Dann war das der letzte, den ich gesehen hatte.
Na gut.
Ja. Und dann vergingen 8 Jahre, bis der Katastrophenfilm kam.
Ja.
Es lief schon unter Spätwerk. Egal. Was.
Thema Ghostbusters.
Ja, Ghostbusters.
Ja, liebe Leute, ihr habt es ja wahrscheinlich schon mitbekommen. Ghostbusters Legacy ist jetzt erhältlich. Auf Blu-ray und DVD und Video on Demand.
Ich wollte gerade fragen, was hat er sich Neues gekauft?
Naja, die Ultimate, wollte ich gerade sagen, die Ultimate Collection ist ja angekommen. Die Amazon-Exclusive war unbezahlte Werbung. Und die leider nicht in ausreichender Stückzahl verfügbar war. Und die auch nicht nachproduziert wird, was ich auch echt traurig finde. So.
Also ja.
Weil die Nachfrage ist da, es ist ja nicht so, dass Sony die Exemplare nicht loswerden würde, aber es wird einfach nicht nachproduziert, auch auf Nachfrage nicht. Das finde ich schon echt ein bisschen frech.
Ja, das ist wirklich, versteht man nicht, warum das so limitiert ist. Keine Ahnung. Aber du hast sie schon und du hast sie schon geöffnet.
Du hast sie ja auch, aber
ich habe sie auch ja
nicht geöffnet, wie ich gehört habe.
Ich habe sie auch, ja.
Sehr schön. Da liegt sie gut in dem Karton.
Sie liegt in einem Karton, der in einem Karton liegt und da liegt dann die verschweißte Box drin.
Sehr cool.
Ja.
Ich habe mir einmal die Box gegönnt und ich habe mir dann auch noch das Steelbook von Legacy gegönnt, weil ich Steelbook so gern mag und ich fand das Motiv auch sehr, sehr schön und finde auch die Innengestaltung sehr schick. Und deswegen habe ich mir das auch geholt und bin ein bisschen irritiert. Ich bin jetzt nicht so extrem im Thema, was so Steelbooks angeht, aber ich habe das Gefühl, die Qualität von Steelbooks ist wieder gestiegen irgendwie in der letzten Zeit. Es gab mal so ein paar Jahre, wo ich so dachte, okay, so ein Steelbook ist ja inzwischen auch ziemlich billig geworden, sehr dünn und total leicht und sieht wabbelig, labbrig aus. Und das habe ich das Gefühl, ist wieder besser von der Qualität her. Keine Ahnung.
Kennst du diese Billig-Steelbooks, also wo diese Billig-Filme auch drin sind, wo du dann überhaupt keinen richtigen Rücken hast, auf dem der Titel steht, sondern halt irgendwie so Scharniere, die dann irgendwie,
ja,
oder Gelenke, die so auf und zu geht, das war immer auch furchtbar. Wie kann man sich sowas irgendwie hinstellen?
waren das nicht immer so, wie hieß nicht Tinboxen oder so?
I don't know. Ich weiß wirklich nicht. Ja, ich weiß nicht. Steelboxen war halt noch nie was für mich irgendwie. Das, mittlerweile bin ich so weit und sage, na ja, es ist besser als eine Plastikverpackung, weil ich bin irgendwann lange fort und schon von der Erde verdaut worden. Dann gibt es alle meine Plastikpackungen noch, aber die Steelboxen können wenigstens ja verrosten.
Aber ich war, also das, ich finde, am allerschlimmsten sind halt diese Blu-ray-Hüllen. Ich finde, das ist so unschön und so Billo irgendwie, weiß nicht. Also da finde ich halt die Ultra-HD-Boxen, die halt schwarz gehalten sind, die sehen ja noch schicker aus. Dann hast du wenigstens diese leuchtende oder glänzende Schrift drauf. Das hat ja noch irgendwie was so, und obwohl es halt auch noch Plastik ist. Aber normale Blu-rays finde ich einfach wahnsinnig unschön, wenn da nicht noch ein Schuber drum ist. Oder
vom Design her oder von der Verarbeitung?
Weil
bei den Hüllen selbst war das ja, die sind ja denselben Weg gegangen wie damals die DVD-Hüllen. Die ersten DVD-Hüllen, damit konntest du ja Kopf einschlagen, jetzt übertriebenerweise. Ja. Und dann sind die immer wabbeliger geworden und billiger und hast gemerkt, okay, schrottig. Und bei Blu-ray war es, glaube ich, auch ein bisschen so.
Ja, das stimmt. Ich hab noch, ich glaube, irgendeinen Percy Jackson-Film, ich weiß nicht, ob der erste oder zweite, da hatte ich noch die erste Ausgabe von, das war ja so die Anfangszeit der Blu-rays, und die war richtig stabil und fest und so. Und wenn ich das halt mit neueren vergleiche, ist das echt nicht schön. So, es fühlt sich nicht gut an in der Hand und so. Ich finde aber auch Blu-ray-Hüllen generell nicht so schön. Also, ich weiß nicht, irgendwie finde ich dieses Design nicht so toll.
Mir sind auch, die zu klein. Die
so klein sind und so.
Ja, mir sind die zu klein, ja.
Also. Ja, das auch. Die Cover sind halt gestaucht irgendwie. Also, es fehlt ja dann immer was. Ne? Ich meine, so ein Filmposter ist ja immer etwas schmaler und höher und so. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man so ein Motiv auf so einem Blu-ray-Cover macht, dann fehlt ja irgendwie immer was. Oder ist gestaucht und es, weiß ich nicht. Also komme ich nicht mit klar mit Blu-rays.
Mm.
Also mit Hüllen.
Ja, nee, das stimmt. Ist auf jeden Fall schade. Ja, jetzt im Streaming sind die Cover noch kleiner.
Ja,
ja, aber jetzt erzähl von der Box. Erzähl, wir wollen alle wissen.
Ja, es ist natürlich fies, weil die Leute, die sie jetzt nicht bekommen hatten, die werden jetzt sagen, oh, jetzt macht er uns den Mund wässrig, der Arsch. Aber die Box ist wirklich schön.
Soll ich jetzt nie über die Blitzway-Figuren reden oder was?
Bitte?
Soll ich jetzt nie über die Blitzway-Figuren reden aus Rücksicht auf die Leute? Das kannst du nicht verlangen. Ich frag dich das ja, Danny. Ja, du erzählst mir das
dich.
Ja. Und bei ich frag dich ja, du erzählst mir das ja. Die Leute hören ja nur mit. Und bei mir brauchst du ja keine Sorgen machen. Ich habe ja meine Box sicher verwahrt da stehen.
Ja,
und
ja.
Während andere sich irgendwie richtig, richtig ärgern, weil sie jetzt keine mehr abgreifen konnten, habe ich meine noch original verpackt seit ein paar Tagen da rumstehen. Ne?
Ja, ich bin aber auf der Seite von den Leuten, die sich so aufregen, weil ich finde es halt auch einfach kacke, wie Sony das gehandhabt hat. Es gab ja gar keine, als es gelistet war, man es bestellen konnte, gab es ja null Informationen. Und als es dann Informationen gab, was genau alles drin ist, was das umfasst und so weiter, da konnte man es ja teilweise schon nicht mehr bestellen, so, weil es halt schon ausverkauft war. Also, ich weiß nicht, diese Produktbewerbungsstrategie, Promo, wie man das auch immer nennen möchte, das, weiß nicht, finde ich einfach
nicht. Ich habe mal gehört, Sony hat in der Branche Spitznamen, und zwar Idiot mit Geld.
ist das so, ja?
Ja, das habe ich gelesen vor ein paar Jahren. In der Tat, das ist keine Erfindung, die ich jetzt irgendwie. Jetzt werden wir natürlich hier von Sony bös in den Abgrund getrieben. Das war die letzte Sendung.
Nee, also ich muss ja sagen, mit Sony habe ich ja nicht grundsätzlich ein Problem. Also vieles, so Entscheidungen wie jetzt eben, ne, dass halt Ghostbusters Legacy nur im Kino gelaufen ist und so weiter, sind ja Entscheidungen, die haben sich ja als gut erwiesen. Also, ne, das war ja okay so, ne? Also, weiß ich nicht. Der Erfolg des Films spricht ja für sich. Insofern wissen die ja schon, was sie tun. Aber ich habe das Gefühl, wenn es speziell um solche Produkte geht, also so Home-Video-Releases und so weiter, Merch, weiß ich nicht, kriegen die es nicht hin. Es ist aber bei Hasbro genauso. Weiß nicht, da hast du auch oft so das Gefühl, du kriegst ein Produkt und du hast nicht wirklich alle Informationen dazu. Und wenn man alle Informationen hat oder wenn die so rauskommen, dann ist das Produkt ja auch schon weg. Also ich verstehe halt nicht, warum man nicht sagt, hey, wenn wir jetzt schon den Shops irgendwie die Daten rüberschicken, ne, damit sie das listen können, freigeben können, warum geben wir nicht Produktinformationen mit? Damit man da in einem Text reinschreiben kann, mit Produktbild und so weiter, hier, so wird das. Das ist was ich null verstehen kann.
Ja. Aber immerhin sind sie sozial den Käufern gegenüber, anders als Mattel beispielsweise. Weiß nicht.
Ja, das kann ich nicht so beurteilen, das habe ich ja nur peripher mitbekommen.
Damals. Aber du weißt, was ich meine, oder? Nee, damals, jetzt ganz aktuell. Kleiner Abstecher ist gestattet. Bisschen ja, Mattel-Bashing, ja, okay. Ja. Also es gab zwei große YouTube-Sender, Kanäle, die sich mit Dinosaurier-Toys, beziehungsweise der eine, glaube ich, alles mögliche an Dinosaurier-Toys und der andere mit Jurassic Park/World Toys beschäftigt haben. Auch wirklich größere, die schon zigtausend Abonnenten und so hatten. Und die hatten in irgendeinem Online-Shop neue Jurassic World Figuren bestellt, die es irgendwie schon über einen Shop zu kaufen gab, die aber offiziell noch nicht rausgekommen sind.
Okay.
Und die haben halt diese Figuren ganz normal gekauft mit ihrem Geld und dann geschickt bekommen und haben dann Review-Videos hochgeladen. Darauf hat Mattel gesagt, nee, Freunde, die sind noch nicht öffentlich raus. Und hier ist ein Copyright-Strike. Und ich glaube, der eine Kanal ist jetzt komplett eingestellt und eingestampft worden von YouTube und der andere hat eine Verwarnung kassiert oder so.
Wow.
Und die haben nichts anderes gemacht, als in einem öffentlichen Shop, der diese Sachen schon verkauft hat, Produkte zu kaufen und die dann vorzustellen. Es ist nicht in Ordnung.
Traurig.
Ja, vor allem, Alter, ich pinkel doch nicht mein, das ist doch Werbung für euch, wenn einer da eure Sachen vorstellt. Und vor allem, wenn die Sachen eh schon offiziell irgendwo eingesehen werden können, nur weil euch der Termin jetzt noch nicht recht ist. Wie dumm ist das? Ernsthaft?
Das sind so Strategien von Firmen, die kann ich nicht verstehen, weil die in der Regel halt immer nach hinten losgehen und du ja halt wirklich dem Kunden ins Regal pisst, um es mal direkt zu sagen.
Ja.
Und ja. Weiß ich nicht. Das mal so eine gute Art ist, mit Leuten umzugehen, die das mitfinanzieren, was du da machst.
Ja, es ist ganz, ganz fragwürdig. Ich verstehe es auch nicht. Hat natürlich große Wellen geschlagen und dann.
Genau, zu Recht.
Die ganzen Toy-Kanäle haben sich da irgendwie drüber aufgeregt, zu Recht, ja. Deswegen, ja, soweit sind wir bei Hasbro noch nicht. Das ist gut. Aber.
Ja, die sind ein bisschen kundenorientierter, wenn es nicht um Star Wars geht, habe ich mal sagen lassen. der Rancor, das ist meine Güte.
Ja, da hätten sie sich vorher mal informieren sollen, was so. Obwohl, ja, fast hat es ja geschafft. Da haben ja am Ende auch nur noch 20 gefehlt oder so.
Ja, aber ich find's sehr, sehr spannend, dass wir wirklich dass das Team, was sich um die Ghostbusters-Abteilung kümmert, da haben wir anscheinend echt Glück gehabt, so als Fans, weil die wirklich ja auch dann auf Fanwünsche eingehen und Vorschläge und keine Ahnung und da so ein bisschen offener sind. Die Star Wars-Abteilung scheint nicht so getickt zu haben. Das ist natürlich echt Gift, wenn man ein Produkt verkaufen will.
Naja.
Naja.
Aber ich muss noch mal auf die geile Box zu sprechen
kommen. Ja, natürlich. Die ist cool. Die ist geil. Ja, es ist, was wir hier nochmal bestätigen können, weil das ja letztes Mal, als wir darüber gesprochen haben, noch nicht sicher war. Die deutsche Version hat keine Beleuchtung drin.
So. Ja, was ein Glück.
Dachte ich auch erst so, ja, schade eigentlich, weil da fehlt ja was. Aber inzwischen muss ich sagen, ja, eigentlich egal, ob es drin ist oder nicht, weil ist halt Spielerei. Und ich habe auch mal so ein bisschen rumgehorcht und so. Und es scheint tatsächlich auch oft so zu sein, dass bei solchen Sachen irgendwann die Batterien auslaufen. Du kommst da sowieso nicht dran, kannst das nicht austauschen, dann läuft's aus und dann ist die Box am Arsch. Und da habe ich schon mal keine Lust drauf, weil die will ich ja behalten. Deswegen schon mal okay. Dass die Schuber fehlen bei den Hüllen, also zumindest bei den Filmen, finde ich jetzt auch nicht schlimm, weil wenn ich mir so die Unboxing-Videos angucke, sehen diese Schuber sehr flimsig aus. Das ist sehr, sehr dünne Pappe und sieht echt billig aus. Also von daher kann ich drauf verzichten und bin ja mit den Cover-Artworks sowieso sehr zufrieden. ja, das, die Special-Features sind ja auf zwei Discs verteilt. Die sind dann in so einem Digipack drin, das man so aufklappen kann. Innen drin ist ein Bild von der Szene aus dem Sedgwick-Hotel, wo sie gerade Slimer gefangen haben und aus dem Ballroom rauskommen. Finde ich ganz cool. Und das Making Ghostbusters-Buch fand ich auch interessant, weil da ja, es ist ja ein Reprint in kleinerer Form.
Mhm.
Aber trotzdem steht Copyright 1985 drin. Und eigentlich ist er bei so einem Nachdruck, müsste ja eigentlich immer drinstehen, wann das reprintet worden ist. Also die haben anscheinend wirklich nur die Seiten abgescannt, kleiner gemacht und einfach neu gemacht so. Aber ist okay. Also ich finde, in der Größe kann man es immer noch gut lesen und die Bilder sind immer noch genießbar und finde ich toll. Also wer bisher nicht die $400 über hatte, um sich das Buch bei eBay zu holen oder so, der wird damit sehr, sehr zufrieden sein.
Ja, na dann. Ey, irgendwo muss doch noch aktuelles Copyright drauf sein dann.
Also ich habe es nicht gefunden. Also steht vorne bei dem Impressum, heißt es ja im Deutschen, steht es tatsächlich nicht bei. Da steht noch 1985. Da war ich auch irritiert.
Ist sowas.
Ja.
Na gut, ich bin gespannt.
Und ja, man kann sich schon mal, wenn man es noch nicht gesehen hat, auf diesen Preview-Cut vom ersten Film freuen. Das war ja das, wo wir beide uns ja auch drüber unterhalten hatten im Vorfeld, worauf wir uns ja auch mit am meisten gefreut haben. Der ist interessant. Also wirklich interessant zu gucken.
Ja, also nach dem, was ich von dir gehört habe, ist der ja unfertiger, als ich erwartet hatte. Ich dachte, da fehlen ein paar Effekte, aber das scheint ja quasi nur das, was die direkt gefilmt haben vor Ort, zu sehen zu sein.
Genau, also es fehlen halt komplett dieses Special Effects, also so Practical Effects wie die Puppen, manche Terror-Dog-Szenen und so weiter sind halt mit drin. Eine Stay-Puft-Szene ist mit drin, auch nur eine kurze, so, wo der halt im Kostüm zu sehen ist, so. Und viele Soundeffekte sind auch nicht bearbeitet, also du hast nicht die finalen Soundeffekte im Film. Die Protonenpacks klingen nicht so, wie sie später klingen. Das PKE-Meter klingt ultra nervig in der Schnittfassung. Da bin ich sehr froh, dass sie das nicht so beibehalten haben. Die Musik fehlt auch komplett im Film, was ich an manchen Szenen finde ich spannend, weil das manche Szenen richtig, richtig verstörend macht. Also manches kriegt noch mehr diesen Horror-Touch.
Kannst du ein Beispiel nennen?
Ich finde zum Beispiel die Szene mit Dana, wo die Arme aus dem Sitz kommen und so.
Okay.
Wenn du da keine Musik hast, ist das mega unangenehm. Also jetzt im Sinne von sehr, sehr gruselig und erschreckend und so. Aber auch manche Sachen wie in der Bibliothek zum Beispiel, wo du halt dann natürlich den Geist nicht siehst, aber die Kamera halt ne, da drauf hält und du hast halt einfach den Geist nicht da. Das wirkt so weird, dass es irgendwie auch, finde ich, es hat einen Gruselfaktor. Also, es ist ganz komisch. Also, und du hast natürlich ganz viele alternative Takes, alternative Dialoge. Manche finde ich way better als im finalen Cut, witzigerweise. In der Mitte diese Montagesequenz, die hätte ich tatsächlich gern so im finalen Film gesehen. Auch wenn ja keine Musik darunter gelegt ist, aber ich finde es viel cooler geschnitten. Es ist sehr interessant, das mal zu gucken.
Gab's irgendwo diese Stelle, wo dann stand, Effekt fehlt?
Nee, das stand nirgends. Also es gab bei dem Stay-Puft-Finale gibt's gerade in den Szenen, wo er eigentlich hätte reingeschnitten werden müssen quasi. Da hast du kurz mal irgendwie so ein weißes, da siehst du irgendwie so einen Text, wo ich weiß nicht, ob da Effekt fehlt steht oder irgendwas, aber das scrollt halt ganz schnell durchs Bild. Das ist auch nur für irgendwie ein, zwei Frames oder so.
Und das ist interessant, ja. Ist ja lustig, wie sich das so zur urbanen Legende dann entwickelt. Gab es da auch ganze Szenen, die man noch nicht kannte? Oder nur so ergänzende oder alternative?
Also an ganze Szenen kann ich mich nicht erinnern, aber es gab vieles, was so noch erweitert war. Also speziell diese Sedgwick-Hotel-Sequenz ist ein Stück länger, weil die Ghostbusters dann halt noch rauskommen und von der Presse bestürmt werden. Und dann gibt's ja eben auch diese Szene, die gehört ja dahin, die man in der Montage sieht, wo Peter sagt hier, kein Job ist zu schwer, keine Honorar ist zu hoch und so. Das gehört eigentlich in diese Sequenz rein.
Mhm.
Und die feiern sich da ja auch ein bisschen ab. Also ich fand's schon lustig, weil das teilweise auch den Charakteren nicht so doll entsprach, hatte ich so das Gefühl. Also es war komisch. Aber ich fand's auch irgendwie interessant. Also es hat halt generell dieses Firmending der Ghostbusters hat das noch, finde ich, ein bisschen greifbarer gemacht. Das ist im finalen Cut alles nicht. Das hat da irgendwie, ist da mehr im Hintergrund, habe ich so das Gefühl. Also in dem Cut kam es besser.
Also es wirkt aber schon irgendwie so, als hätten die dann final auch so ein bisschen Sinn gehabt. Also gerade nach dem Sedgwick-Bust, da kriegt ja die Öffentlichkeit draußen ja nicht wirklich viel von mit. Das ist ja nicht so eine mega Bedrohung. Mhm. Aber wenn sich da entschieden wird, diese Szene mit vielen Reportern und so dann zu einem späteren Zeitpunkt zu bringen, wo die halt auch schon einen gewissen Ruf haben,
ja,
macht ja dann irgendwie schon auch so mehr Sinn. Aber ich bin sehr gespannt, das mal zu sehen. Ne?
Ja, also es gibt auch Sachen, wo ich sagen muss, im finalen Cut sehr viel besser. Und da hat man auch auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen. Er ist natürlich auch straffer, so wie er jetzt ist. Das muss man auch klar sagen. Ghostbusters ist ja unfassbar gut vom Pacing her. Und das ist halt was du in diesem Preview-Cut noch merkst, dass da die Struktur noch nicht so richtig gestimmt hat. Also das zieht sich auch ein bisschen. Aber ich finde, da müssen wir echt mal ein Thema der Woche draus machen, weil der wahnsinnig viel Gesprächsstoff hergibt. Gerade dieses Vergleichen zwischen finaler Version und früherer Schnittfassung fände ich sehr interessant.
Ja, das kann man auf jeden Fall machen. War da irgendwie Musik drin, Songs oder so?
Gar nicht. Also, du hast keine Musik drin. Du hast auch teilweise Sequenzen, wo du einfach gar keinen Ton hast, wo noch nicht mal Geräusche drin sind oder so.
Ja. Dann bin ich gespannt drauf. Sehr gespannt.
Ja.
Darüber hinaus, gluck.
Entschuldigung, ich musste kurz einen
Schluck. No problem. Darüber hinaus hast du aber noch nichts bisher gesehen, oder?
Nee, hatte ich noch nicht so die Gelegenheit zu, aber mal gucken. Ich wollte mir das jetzt nicht alles so marathonmäßig reinballern. Ich möchte mir das alles ein bisschen aufteilen und so nach und nach. Ich möchte auch gerne die Filme noch mal jetzt so nacheinander gucken und so.
Das hatte ich auch vor. Ich hatte vor, mir das so nach und nach anzugucken. Also die Filme jetzt erstmal so an sich nicht, weil die habe ich jetzt erst neulich gesehen. Einmal, bevor wir alle zusammen in Münster waren. Und einmal dann ja nochmal mit Robert im Kino. Hi, Robert.
Hallo, Grüße.
Aber dieses ganze Bonuszeug, das sind ja 20 Stunden Bonusmaterial. Gut, 10 Stunden davon altes Bonusmaterial, ja, aber trotzdem auch 10 neue. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich bisher noch abgeschreckt bin davor, weil es einfach zu viel ist, was dann auf einmal, man wird so erschlagen, glaube ich.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn man sich nur auf die Sachen fokussiert, die man halt noch nicht kennt, dann ist das gar nicht so viel. Aber das Ding ist halt, ich glaube, ich hätte dann halt auch Lust, die anderen Sachen noch mal zu gucken. So, gerade weil ich diese Special Features, das ist jetzt auch schon wieder ein Weilchen her, dass ich das letzte Mal geguckt habe. Das war ja dieser letzte Release, kam der vor 2 Jahren raus, dieses nicht ganz so schöne Steelbook.
3 Jahre sogar, 2019, glaube ich so, ja.
Ja, also da habe ich halt das letzte Mal mich mit diesen Special Features auseinandergesetzt. Deswegen hätte ich jetzt wahrscheinlich auch mal wieder Lust drauf. So, also.
Ja, ich bin gespannt. Also, nee, aber allein schon allein der erste Film, da habe ich dann, wenn ich alles gucken wollte, hätte ich 3 Audiokommentare vor mir. Nee, ist gar nicht wahr. Der Film selbst hat 2 Audiokommentare, einmal einen uralten mit Ramis ja noch dabei und Ivan Reitman. Der ist ja auch noch gut. Der Audiokommentar für Ghostbusters 2 mit Ivan Reitman, der ist ja vor 3 Jahren entstanden für eben diese letzte Veröffentlichung. Da wusste er gar nichts mehr. Das ist, ich werde es nicht vergessen. Er wusste wirklich nichts mehr. Ich meine es nicht böse, aber ich glaube, mit so Audiokommentaren darf man auch nicht Jahrzehnte warten. Weil irgendwann kommt halt diese Szene, wo die halt beim Bürgermeister vorfahren in ihrer Unterwäsche. Und Bobby Brown macht die Tür auf und meint so, oh, Geisterjäger. Und Ivan sagt so, ja, das ist MC Hammer, der hat auch ein Lied gemacht.
Super. Und man könnte jetzt auch sagen, ja, vielleicht ist er ein Gag gewesen, aber nee.
Ja.
Das wirkt schon so, als hätte er es wirklich nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
Nee, er ist wirklich, der ist auch nicht so ein Klamaukkönig. Der ist die ganze Zeit am ernsthaften Erzählen und ja. Dann.
MC Hammer.
Ja, das war halt nur die Spitze des Eisberges. Also da war nicht viel. Zwischendurch hast du halt auch gemerkt, Also der erste Audiokommentar ist richtig geil. Du hast Harold Ramis, der ja gewitzt ist auch während des Kommentars, und Joe Majak, der Produzent, und eben Ivan Reitman. Die schmeißen sich so die Bälle zu. Und der Audiokommentar ist von der DVD 99. Das heißt, da war der Film gerade 15 Jahre alt. Ja. Und lass den Audiokommentar vielleicht noch mal ein Jahr jünger sein. Das braucht alles eine Weile. Und der für den zweiten Teil ist halt von vor 3 Jahren. 2019, also nochmal 20 Jahre später. 2019, 30 Jahre nach dem Film ist. Und da merkst du halt, da gibt es so Sequenzen, wo überhaupt keiner was sagt. es sind Ivan Reitman, Dan Aykroyd und ich glaube auch Joe Majak oder so. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wer der dritte war. Und dann hast du zwischendurch mal so eine Anekdote, mit, wo Ivan Reitman was sagt. Manchmal ist es falsch, manchmal fragt er auch, war das so? Und die anderen korrigieren ihn. Dann hast du Dan Aykroyd, der von sich aus überhaupt nichts erzählt, außer über die Jokes zu lachen im Film. Ich denke mir, ja, zu lange gewartet. Und ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte das jetzt so verstanden, dass Afterlife tatsächlich oder Legacy auch einen Audiokommentar von Jason dabei hat, aber ich glaube, der ist gar nicht drauf, der ist nicht dabei.
Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr auf dem Schirm, aber keine Ahnung. Müsste ich jetzt nachgucken. Also ich weiß es nicht. Ich finde eh, die Extras auf der Afterlife oder Legacy Blu-ray selbst sind ja auch echt spärlich.
Ja, du merkst auf jeden Fall, dass die sich noch Sachen zurückgehalten haben für spätere Veröffentlichungen.
Auf jeden Fall. Also ich rechne auch fest damit, dass da in den nächsten Jahren noch mal eine erweiterte Schnittfassung oder irgendwas rauskommt oder was mit mehr Szenen. Also da wird es mit Sicherheit mehr Zeug geben.
Gerade die so Sachen, die im Trailer vorkamen. Mhm. Ich hatte auch mit Hi, René, liebe Grüße, mit dem habe ich jetzt drüber geschrieben. Grüße. Also, ja. Diese Sachen im Trailer, wo Phoebe so diese Chipstüte ins Gesicht bekommt.
Ja.
Weißt du? Das hätte ich zum Beispiel cool gefunden. Also das ist eine Szene, wo ich mir auch denke, die bringt auch irgendwie der Figur noch mal was halt.
Ja.
Fände ich ganz interessant.
Hätte natürlich dann auch im Verbund mit dieser ersten Szene mit Podcast ja auch irgendwie ein bisschen mehr, bisschen mehr Fleisch gegeben, weil er ja auch sagt, ne, sie sitzt allein und so weiter, ausgestoßen, ne, und so. Und ja. Das hätte ja tatsächlich gepasst mit dieser Szene voran, ne, ja.
Und dann habe ich gehört, es gibt noch eine Szene mit Mancher, der in diesem Baumarkt-Store, in diesem kleinen, unterwegs ist, wo halt auch alles wackelt. Mhm. Und davon habe ich vorher noch nie was gehört. Aber es gab im allerersten Trailer, der ja nun auch schon ein Oldie ist, diese eine Sequenz, wo halt wirklich alles wackelt und dieser Typ, dieser Verkäufer da mit so einer Schippe, als ob er auf irgendwas losgeht. Ja, und das würde mich auch interessieren. Was ist da?
Aber da würde ich mich fragen, an welcher Stelle die einzuordnen wäre. Weil mancher ja spät, also relativ früh im Film, in Anführungszeichen, ja schon gefangen ist. Also, wo hätte diese Szene dann sein sollen?
Ich hätte vermutet, also Renés Vermutung war die, oder was er gehört hatte, war das, dass der Mancher schon vorher zu sehen war, bevor er in der Fabrik unterwegs ist. Ja. Ich würde aber eher vermuten, dass er dann später, als er von dort vertrieben wird und in die Stadt fliegt, dass es da irgendwie so eine Sequenz gibt, wo er dann durch in der Stadt sein Unwesen treibt und überall darum macht, weil möglich, der Laden ja auch in der Stadt. Ist ja völlig egal, was auch immer diese Szene sein sollte. Vielleicht hat das auch gar nichts mit Mancher zu tun. Ich hätte es gerne gesehen. Ich will immer alles sehen, was gedreht wird. Klar. Auch die Sachen, die man nicht verwendet.
Aber ich glaube, da kann man sicher sein, dass da noch mal was kommt in den nächsten Jahren. Also kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt die letzten Editionen waren von Ghostbusters Legacy, die wir je zu Gesicht bekommen werden. Also
ja,
da kommt noch mehr.
Aber man muss wirklich sagen, bonusmäßig, da haben sie sich vor 5 Jahren nicht lumpen lassen beim Reboot. Da war ja wirklich so viel an Bonus und alternativen Kram dabei. Und dafür jetzt irgendwie ist es echt eine magere. Also
ja, also eine Sache, die ich für mich so ein bisschen nachvollziehen kann, ist halt, dass es jetzt keine andere Schnittfassung gibt, wenn das jetzt wirklich stimmt, dass Jason gesagt hat, ich habe den jetzt tatsächlich so geschnitten, wie ich den haben wollte. So, deswegen ist es ja quasi mein Director's Cut, weil ich habe alles im Film, was ich drin haben wollte. Dann finde ich das gut, weil ich finde es auch mal schwierig, so verschiedene Schnittversionen machen es mir persönlich zumindest auch mal schwierig, einen Film dann wieder zu greifen, weil dann muss man auch immer, wenn man sich über den Film unterhält, ja, über welche Schnittfassung reden wir denn, ne? Also, mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber wenn das so Filme sind, wo du 3-4 verschiedene Schnittversionen hast, ne, und finde ich, ist es immer ein Problem. Aber keine Ahnung, so ein paar mehr Deleted Scenes und sowas hätte ich mir schon gewünscht irgendwie. Und da war halt bei Answer the Call, das war ja rappelvoll mit Zeugs. Also so viele entfallene Szenen. Dann hast du diese Kinoversion, dann hast du den Extended Cut gehabt, dann hast du da noch ein Making-of gehabt und da noch dieses Gag-Reel, ne, wo du ja noch irgendwie Outtakes drin gehabt hast und so ein Kram. Und also da muss ich sagen, da hast du mehr Value for Money gehabt. Also über den Film, wie gesagt, kann man ja geteilter Meinung sein, aber was so die Inhalte anging, war das echt krass.
Ja, aber mal schauen, was da noch kommt demnächst. Aber halt wirklich gerade die diese Ultimate Edition Box, also die ist halt wirklich für die Extras der älteren Filme interessanter, weil du halt die Afterlife-Disc oder Legacy-Disc kriegst halt auch einfach so mit allem drauf im Laden.
Das stimmt, ja. Aber
ich war im Mediamarkt und wollte einen Tag vorher vor Release tatsächlich mal gucken, ob ich mir noch eine DVD mitnehme. Aber die hatten nichts ausliegen gehabt, weil da schon die ersten gepostet hatten irgendwie im Internet. Oh, ich hab's gefunden, geil. Ja.
Ja, aber ich hab das ja ein bisschen genossen, wie sehr sich die Leute dann auch in der Forengruppe so gefreut haben und alle dann so ihre Boxen, Blu-rays und DVDs gepostet haben. So, es war ja schon haben irgendwie.
Die? Bitte? Haben die? Sind da Boxen gepostet worden und Blu-rays? Echt? Ist mir gar nicht aufgefallen. Voll Sack, ey.
Der Timo, der wird auch im Fachkreisen El Sarcasmo genannt. Ich weiß nicht, ich finde das schön. Also ich mag das ja immer und ich finde es auch immer noch total schön, faszinierend irgendwie, dass der Film im Fandom so wahnsinnig gut ankommt und so, ist immer wieder toll, macht Spaß.
Ja, hey, so ein Tag wie ist für den Algorithmus Gold wert, das kannst du nicht kaufen.
Das ist wieder so geil, jetzt kommt er hier wieder mit Zahlen, weißt du, Timo, wir sind nicht in der Lotterie hier, hier geht's um ganz andere Dinge, um Dings. Ja, die Atmosphäre, wie Stromberg sagen würde.
Den ganzen Tag posten sie ihre neuesten Errungenschaften den ganzen Tag über und Facebook so, oh, diese Gruppe ist relevant, die featuren wir. Okay, da tut sich gerade was. Geil.
Nein, aber wie gesagt, das ist schön, macht Spaß und werde den Film jetzt auch noch wahrscheinlich ein paar Mal doch verschlingen, obwohl der Hype bei mir gerade abklingt irgendwie, witzigerweise, was den Film betrifft. Also merke ich gerade wieder, das schwappt so ab. Dafür habe ich gerade wieder total Bock, mich mit den alten Filmen zu beschäftigen und so.
Und schwupps kommt diese Box.
Und schwupps war sie einfach da.
Ein Fass ohne Boden. Ja, du hast ja nicht nur diese, zum Beispiel jetzt, diese unfertige Version des ersten, sondern du hast ja auch die unfertige Version des ersten mit einem Audiokommentar.
Ja, und man hat ja auch noch die TV-Version.
Glaube ich, die spare ich mir, glaube ich. Ich glaube, nur weil der nicht sagen darf, dieser Mann hat keinen Schwanz, sondern irgendeine Alternative.
Ich weiß ja nicht, was da so. Es wird ja die TV-Version aus den USA sein. Ich weiß ja nicht, wie die genau geschnitten ist. Also ich kenne ja immer nur diese deutsche TV-Version. Also das würde mich schon auch interessieren. Also wenn dann gucke ich mir natürlich alle Sachen an.
Also ich habe mal alternative Takes gesehen von der TV-Version. Und das waren halt einmal, wie die da aus dem Ballraum kommen und Peter sagt ja, wir traten ihm in den Arsch.
Ja.
Er sagt halt einfach irgendwas anderes und dieser Mann hat keinen Schwanzwitz, ist nicht drin, sondern ist halt, der sagt halt was Harmloseres, was Familiengerechteres. Und okay.
This man has no nose.
Kann man machen, wenn man sich anstellt. Das ist sowieso. Interessanter fände ich's, aber da bin ich mir ziemlich sicher, fände ich's, wenn sie die ganzen Szenen nachgedreht hätten, wo geraucht wird. Und dann hätten sie den ganzen Film nochmal drehen müssen. Also wird es wohl nicht so sein. Aber noch interessanter finde ich die Tatsache, dass ja auch eine familiengerechtere TV-Version von Ghostbusters 2 da drauf ist. Ja.
Ja.
Wie soll der noch familiengerechter werden? Da,
vielleicht creept ja der Janosch nicht so rum.
Das ist vielleicht
wie geht es entweder denn da
Baby,
Ich weiß es nicht. Vielleicht diese ganzen verfaulten, aufgespießten Köpfe in der U-Bahn, vielleicht sind die alle freundlich und singen ein Lied oder so, keine Ahnung.
Hi ho, hi ho.
Stell dir mal vor, wie geil das wäre. Hi ho.
Ja, das wird sein.
Da kommt auch so eine Lokomotive angefahren mit so einem lachenden Gesicht, weißt du?
Thomas, die Lokomotive kommt ja, dann so an,
exakt, weißt du?
So,
exakt.
Hallo Winston, und er so, hallo. Wie geil wäre das denn? Das wäre doch mal so ein geiles Crossover, oder?
Ah, Leute.
Ich möchte diesen Fanfilm sehen.
Das muss ja gar kein Film sein. Leute, bastelt mal ein Bild mit Thomas der Lokomotive, die anstelle von dieser Geisterlok ankommt. Das will ich sehen.
Oh Gott, ey. So, jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde über Tüdelü und Tüdelda geredet und wir haben noch ein paar News, über die wir kurz ein bisschen reden wollen, ne?
Ja, haben wir.
Also, eine Sache, zu der ich ganz kurz was sagen kann. Hasbro veröffentlicht neue Figuren.
Ja.
Und jetzt kommt der Satz, an dem ich dann halt auch wieder raus bin, nämlich, dass sie zusammen mit Mego rausgebracht werden und diesen 70er-Jahres-Stil haben. Und jetzt darfst du übernehmen, weil ich möchte hier nicht rumhaken.
Okay, also. Nochmal so ein bisschen Erklärung, so ein bisschen Basics wieder. Mego, das ist halt, wie du schon sehr richtig gesagt hast, ist so 70er-Jahre-Figurenstil. Die haben damals so Figuren rausgebracht, zu so Star Trek zum Beispiel und so anderen, so uralt Sachen, Franchises. Da hat man halt immer so eine Pappkarte und rechts auf der Karte dann halt so ein Blister, wo halt so eine Figur ungefähr so um die 20 Zentimeter groß drinsteckt. Und diese Figuren haben halt Stoffklamotten an. Mit Ghostbusters wurde sowas schon mal gemacht vor rund 10 Jahren. Und das waren die Retro-Action Real Ghostbusters von Mattel. Ihr werdet euch vielleicht dran erinnern, der eine oder andere. Damals hat sich schon mancher gefragt, warum das gemacht wird. Weil 70er-Jahres-Stil hat ja nichts mit 80er-Jahre-Ghostbusters zu tun. Aber es scheint wohl so, dass in den USA ein großer Bedarf an oder Mego-artigen Zeug gibt. Gut und schön, wem es gefällt halt. Diese neuen Figuren, die sich jetzt nicht mehr die Serie halt irgendwie adaptiert haben, sondern sich nach den Film Ghostbusters richten oder die übernommen haben, die sehen schon ein bisschen cooler aus als die Real Ghostbusters damals. Aber es ist natürlich jetzt nichts, was. Es will halt einen bestimmten Stil nachahmen und der ist halt ein bisschen reduziert und du hast halt auch immer Probleme bei einer bestimmten Größe mit den Stoffklamotten und so und ja, man muss halt diesen Mego-Style mögen. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist das Beste, was man sich holen kann, wenn man möglichst originalgetreue Repräsentation der Schauspieler in ein Regal stellen will. Sondern das muss man sich holen, wenn man sagt, ich bin Mego-Fan, ich mag diesen Style und ja. Ganz lustig fand ich ja, die haben ja diese, dadurch, dass die Klamotten halt in der Größe schlecht fallen und wahrscheinlich der Stoff auch ein bisschen dicker ist, haben sie ja diese fast schneeanzugartigen Kragen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber einen Tag verging und da hat irgendein Typ von Mego, hat Jason von Ghostbusters News neue Bilder geschickt, wo die Kragen ein bisschen besser da saßen.
Okay.
Wahrscheinlich als Reaktion darauf, dass ja. Ja, also wie gesagt, muss man mögen. Meins ist es jetzt nicht. Aber man muss auch dazu sagen, wenn die jetzt irgendwie anders ausgesehen hätten, auf eine Art und Weise, die wir beide jetzt zum Beispiel besser fänden, dann wird's natürlich jetzt nicht diesem Mego-Style entsprechen. Also dann wär's am Ziel vorbei. Mhm. Ja, von daher würde ich mich einfach mal rausnehmen und keine Wertung abgeben, aber ich brauch's halt nicht.
Ja.
Ich bin da auch nicht so das Publikum für. Und mehr amerikanischer kann ich das nicht bewerten.
Ich muss auch sagen, ich habe schon schlechtere Figuren gesehen. Also es ist jetzt nicht so, dass die total furchtbar aussehen. Ich finde die Likeness zum Beispiel an sich, die finde ich gar nicht verkehrt. Also die sehen okay aus, finde ich.
Geht, ja.
Also das ist halt, da hätte ich halt mit schlechterem gerechnet in diesem Stil. Es ist halt wirklich diese Anzüge, die sehen halt echt merkwürdig aus. Und ich finde es immer spannend, dass halt auf diesen Mezco-Figuren ja teilweise so rumgeritten wurde, weil die ja auch Textilklamotten tragen und die ja auch natürlich nicht so realistisch fallen, aber deutlich besser als bei den Figuren hier aussehen. dass da so rumgemeckert wurde und bei Migos das dann wieder okay. Also ja, okay, ist halt der Stil, aber weiß nicht. Also mein Fall ist es nicht. Ich möchte jetzt auch keinem irgendwie die Freude dran kaputt reden oder sowas. Ne? Wer das mag, wer diesen Stil mag, der wird da sehr, sehr glücklich werden mit den Figuren. Und sind ja auch durchaus ein paar coole Details mit dabei. So die Parabrille oder Ektobrille bei Ray zum Beispiel. Die Protonpacks sehen cool aus. Ne? Eine Falle ist wohl auch irgendwie mit dabei. Also ja, die können schon mit ein paar Details auch irgendwie glänzen. Ne?
Ja.
Ja, ich meine, man muss sich also mit dem auch mal an den positiven Sachen so ein bisschen orientieren.
Ich glaube, bei Mezco muss man auch dazu sagen, ich glaube, das stand sogar irgendwann auf der Seite, diese Figuren sind quasi dafür da, wenn du dir eigentlich Hot Toys-Figuren hinstellen willst, also Hot Toys, sowas wie Blitzway halt, aber du hast nicht den Platz oder nicht das Geld oder so, und dann kannst du halt den Anspruch, den Realismusanspruch, aber in einem kleineren Format. Und bei denen muss man auch wirklich sagen, dass die Klamotten besser ausgesehen haben in echt als vorher auf den Produktbildern.
Auf jeden Fall, ja.
Bei Mezco. Und die hier haben halt den Anspruch, so auszusehen wie diese 70er-Jahre-Figuren. Das heißt, die wollen gar nicht so real sein. Und das muss man dann mögen. Und unsere Sache ist es halt nicht.
Ja.
Aber wer es mag, der soll halt zuschlagen. Oder wer sich vorgenommen hat, alles zu kaufen von Hasbro Ghostbusters. Hi! Der hat Pech gehabt. Ja. Okay.
Dann nächster Punkt auf meiner Liste, wo ich kurz mit dir drüber reden würde. Wir haben ja schon mal drüber geredet. Es ist ja nicht so, dass das ein neues Thema ist. Wir haben das, glaube ich, schon mal ich überlege gerade, ob das in unserem Zweiteiler war, wo wir ja über diese Ghostbusters 3-Historie geredet haben, wo wir auch über das Reboot so ein bisschen gesprochen haben. Ich weiß es gar nicht, ob es da in dem Zug auch irgendwie war. Das ist zumindest schon mal durchgesickert 2016, 2017, und jetzt haben sich wohl Phil Lord und Chris Miller auch dazu geäußert. Und zwar sollten die ursprünglich auch mal einen Ghostbusters-Film machen, in dem Chris Pratt und Channing Tatum hätten ein Team bilden sollen.
Ja.
Ja. Magst du was dazu sagen?
Also ich mag Phil Lord und Chris Miller. Ich fand den Lego-Film ganz cool.
Der ist cool, ja.
Bisschen hektisch, aber ganz cool. Phil Lord und Chris Miller waren auch ursprünglich von Disney dafür vorgesehen, diesen Han Solo-Film zu drehen. Und wollten da irgendwie einen ganz frischen Ansatz. Und dann haben die sich mit der Leitung verkracht und sind gefeuert worden. Und dann hat so ein Routinier übernommen, ich weiß gar nicht, der Vater von Bryce Dallas Howard, Ron Howard, hat das übernommen. Und der hat dann aus Han Solo so total Standardware gemacht. Ging so, aber Standard war. Und das von, was die davor hatten, war wohl irgendwie so ein bisschen gewagter. Also von daher, ich finde das schon cool, was ich so von anderen Projekten mitbekommen habe von denen, und bin da auch immer neugierig, wenn die Namen fallen. Allerdings, in dem Moment, wo Channing Tatum und Chris Pratt ins Spiel kommen, bin ich halt raus. Mhm. Ja, weil ich die. Ich glaube echt, dass die beide ganz cool sind, so privat. Keine Ahnung. Chris Pratt, Channing Tatum vielleicht, aber jetzt so ein 21 Jump Street-artigen Ghostbusters brauche ich echt nicht. Und ich glaube, du hast das im Vorgespräch gesagt, du kannst dir die nicht als Wissenschaftler vorstellen. Ja. War das im Vorgespräch? War im Vorgespräch,
ja.
Oder?
Ja.
Und du kannst ja gleich nochmal drauf eingehen, aber da ist mir eingefallen, und ich wollte ich wollte mir das sparen für jetzt. Das war ja auch was, wo viele gesagt haben, ich sehe Melissa McCarthy nicht als Wissenschaftlerin. Ja, aber die beiden auch nicht. Also
ja, das Ding ist, Melissa McCarthy kann ich mir schon eher als Wissenschaftlerin vorstellen. Ich fand das immer noch, entgegen vieler Ansichten da draußen, fand ich ihren Part im Ghostbusters Reboot überzeugend. Also das heißt ja nicht, dass jemand, der irgendwie beruflich mit Wissenschaft zu tun hat, immer einen Stock im Arsch haben muss, so, um es mal direkt zu sagen. Ne? Sondern das
stimmt dir voll
zu. Sind ja auch oft humorvolle Menschen und Chaoten und keine Ahnung oder weiß nicht. Ne? Also deswegen, das ist immer Blödsinn. Aber Channing Tatum und Chris Pratt würde ich schauspielerisch keine Wissenschaftler abnehmen. So. Kann natürlich sein, dass ich mich täusche. Vielleicht sehe ich die irgendwann mal in Rollen, wo die beiden überzeugend sind. Das kann ich nicht sagen, aber bisher alles, was ich von den beiden kenne. Ich mag beide auch schauspielerisch gerne. Also ich finde Chris Pratt in den Jurassic World Filmen liebe ich den, ja. Das war doch Chris Pratt, ne? Ja. Nicht, dass ich mich jetzt in die Deathland setze.
Das Problem ist, dass die alle Chris heißen. Alle attraktiven Männer in Hollywood zurzeit heißen Chris. Oh Gott, ey, Chris Pine, Chris Pratt, Chris Hemsworth.
Das ist so peinlich, dass ich mir sowas oft nicht merken kann. So. Chris Pratt, ja, okay, gut, ja. Das wäre jetzt auch echt daneben gewesen. So. Channing Tatum, du hast ja vorhin schon so schön die 21 Jump Street Filme angesprochen. Die mag ich total gerne, weil ich finde, dass das wirklich eine kreative Art von Reboot oder Remake war. Und generell fand ich die super lustig und da mag ich ihn auch total gerne. Aber ein Ghostbusters-Film lässt sich für mich gedanklich einfach nicht mit den beiden vereinbaren. Das sind beides halt so Actionhelden, Actiontypen. Und ich finde, das Schöne an Ghostbusters ist ja immer, in diesen Uniformen stecken ja in den Geschichten immer Menschen drin, die nicht perfekt gebaut sind, so, die jetzt keine Bodybuilder sind oder sonst was. Und das ist ja das Wichtige daran, dass das eben Menschen sind, die eben auch so ihre körperlichen Schwächen haben und sowas, damit man sich identifizieren kann. Und das würde für mich halt persönlich mit Channing Tatum und Chris Pratt auch völlig, völlig unmöglich sein.
Ja, das ist, als ob Channing Tatum und Chris Pratt jetzt lesen würden, dass wir in einem Ghostbusters-Film mitspielen. Da sagen die sich auch, Mensch, mit denen können wir uns nicht identifizieren. Ja, so geil sehen wir einfach nicht aus. Das ist, ich kann mich erinnern an irgendwas, was ich glaube, was hat denn hier der eine, ich weiß nicht, ob Phil Lord oder Chris Miller, ich habe hier das Zitat, ach nee, Lord. Ich weiß nicht, was wir sagen können oder sollten, aber ein Freund von uns hatte eine Idee für Ghostbusters, an der wir einige Zeit mit Ivan gearbeitet haben und dann haben wir sie beiseite gelegt. Wir wissen nicht, ob noch was draus wird. Spoiler, nein. Aber es war spaßig. So wie wir es verstanden haben, wollen Jason und Ivan jetzt erstmal das Mutterschiff beschützen. Unsere Idee war etwas eigener. Also sie reden ja von einem Freund, der eine Idee hatte. Mhm. Und tatsächlich, damals über diese Sony-Leaks, war auch eine E-Mail dabei von Channing Tatum. Der ist dieser Freund. Der hat halt Amy Pascal, die damalige Sony-Chefin, angeschrieben und hat halt wirklich wie so ein aufgebrachtes Kind, so begeistertes Kind, boah, ey, ich hab da voll die geile Idee für einen Ghostbuster-Film. Oh, der wird mega krass. Wir können das voll das krasse Franchise drauf bauen und so. Und sie dann, ja, das hört sich ja gut an, geil. Und ich, oh Mann. Du denkst dir manchmal, okay, das sind alles Profis, weißt du? Ja. Dann schreiben die dann irgendwie wie die Kinder im Kindergarten. Das ist lustig. Also allein diese E-Mail, als ich das gelesen habe, habe ich schon gedacht, boah, ey, du kannst so sympathisch sein, wie du willst, aber ich sehe dich da halt nicht. Ich will dich da, bleib da weg von.
Ja, das. Ich finde übrigens spannend, dass sie dann ja noch irgendwie so hinten dran gehängt haben. Ja, sie wissen ja nicht, ob noch mal was draus wird, aber so viel sie wissen, wollen jetzt Jason und Ivan ja auch erstmal das Mutterschiff beschützen. Unsere Idee war etwas eigener. Ich finde das schon ein bisschen lustig, weil das Mutterschiff beschützen finde ich eigentlich ganz passend, aber es ist ja auch irgendwie zurecht, weil ich habe so das Gefühl, alle Ideen, die es so drumrum gab, irgendwie was mit einem Ghostbusters-Film zu tun hatte, das war oft so schrottig und so schlecht und natürlich versuchen die das gerade alles so ein bisschen zu schützen und wirklich darauf zu achten, dass sie nichts machen, was irgendwie völlig, völlig vorbeigeht an dem Spirit von Ghostbusters. Also ich kann das total verstehen und dass die Idee eigen waren, ja. Aber ich weiß nicht, ob es dann gut gewesen wäre. So.
Nee, das ist lustig, weil ich hatte auch ganz viele Gedanken, als ich das gelesen habe. Also erstmal, man will ja niemand beleidigen in der Industrie, ja. Also die wollen ja auch nett miteinander umgehen. Aber ich hatte das so ein bisschen als Kritikpunkt von denen aus. Also die wollen lieber Safe Play machen. So lese ich das, ja. Und man kann dann sagen, wir wollen das Mutterschiff beschützen. Und das war ja auch was, ich meine, ich habe das ja auch gesagt, ich hätte mir gerne so ein bisschen mehr Eigenes gerade in der zweiten Filmhälfte gewünscht. Mhm. Und sie sagen ja, ihre Idee war etwas eigener, wobei ich jetzt hier ziemlich sicher bin, dass das so eigen ist, dass selbst ich da irgendwie nicht mehr dran dabei gewesen wäre, ja. Und ich habe Affen mit als Ghostbusters toleriert.
Ja, keine Ahnung, ich kann mir auch nicht vorstellen, ich meine, am Ende man weiß es nicht, ne, weil man weiß nicht, wie das genau ausgesehen hätte, so, ne, keine Ahnung. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das was gewesen wäre, was die Leute irgendwie besser angenommen hätten als das Reboot. Kann ich mir nicht vorstellen.
Aber jetzt mal, Danny, wirklich, jetzt wo ich das gerade gesagt habe, also die beiden so als Filmations Ghostbusters fände ich geil. Ja? Und dann stellst du noch Andy Serkis als Affen ein? Die Sache ist perfekt. Es wird der beste Film ever.
Vielleicht war das ja sogar die Idee und Channing
ja.
Tatum und Chris Pratt wären dann halt wirklich da so die Leute gewesen, die ständig hingefallen wären und so auf den Arsch gefallen wären, weil sie ja. ans Telefon rangehen wollten und das irgendwie wieder verrückt gespielt hat. Keine Ahnung.
Ja, total. Kann ich mir mega vorstellen. Und dann haben die sich daran gewendet und Sony hat gesagt, ja, geil. Und dann irgendwann hat irgendjemand in der Rechtsabteilung rausgefunden, Moment, da haben wir gar nicht die Rechte für. Und das ist der Grund, warum nichts draus geworden ist.
Ja. Ja, wie gesagt, ich bin froh, dass das so gelaufen ist. Wie gesagt, ich bin da ja ich bin ja mit dem Film eigentlich so rundum zufrieden. So für mich, ich gehe da mit dir mit, dass da viel mehr eigene Ideen durchaus auch ganz schön gewesen wären, so, ne? Aber ich muss auch sagen, das kann man jetzt auch gerne im nächsten Film oder in der Serie machen. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Denn das ist ja ein Punkt, das haben wir ja auch schon öfter mal erwähnt, das ist ja immer mal wieder so durchgeschwappt irgendwie, dass Sony da auch irgendwie eine Serie in der Hinterhand hat oder zumindest irgendwie ein Konzept oder was weiß ich was. Und jetzt hat irgendwie die Seite Giant Freaking Robots berichtet, dass eine Ghostbusters-Serie in Development ist.
Mhm. Null Informationen, also das war's eigentlich auch schon. Also dann wird gemutmaßt, es könnte das Neue fortsetzen, es könnte irgendwie nochmal neue Geschichten der Alten erzählen, es könnte dies sein. Niemand weiß irgendwas. Alles, woran ich mich erinnere, ist halt, gut, es gab ja diese Gerüchte um Ecto-Force hieß das, glaube ich, die dann irgendwann, das sollte ja eine animierte Serie werden.
Genau, das war ja, sollte ja in der Reboot-Welt, in dem Universum angesiedelt sein, damals.
Das weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, das hat sich dann irgendwann erledigt. Und das war aber schon so, als ich damals auf diese Nürnberger Spielzeugmesse war, jetzt verstoße ich gegen mein Geschwiegenheitsgelübde.
Das interessiert doch jetzt eh keinen mehr.
Ja, natürlich interessiert es keinen mehr. Übrigens kommt Gozer im neuen Film vor.
Und der Spengler.
Mit neuen Film meine ich Afterlife. Spengler auch, ja. Da stand halt auch, was für die Zukunft geplant ist. Und da hatten die halt auch so ein Dia. Und da stand halt auch TV-Series. Auch mit null Informationen, was es dann sein soll. Keine Ahnung. Also so im Hinterkopf ist da, glaube ich, schon länger was geplant. Gleichzeitig redet Jason ja immer von irgendwelchen Filmfortsetzungen. Also es kann ja auch parallel irgendwie was stattfinden.
Also so explizit Filmfortsetzung habe ich irgendwie nie so auf dem Schirm gehabt, dass das so explizit gesagt worden ist. Also es ging ja immer nur, also was ich so richtig, wo es expliziter geworden ist, war ja so die Tatsache, als er darauf angesprochen wurde, also Jason Reitman mit diesen ganzen Ghostbusters 2-Bezügen und mit dem Act 1 an, wo er sagte, ja, die heben sich das halt für spätere Ideen auf und sie entwickeln da halt schon was. Aber das klingt für mich halt, also das kann natürlich auch in Form einer Serie passieren. Und gibt ja genug Serien, die momentan auch irgendwie so an einen Film anschließen oder sowas. Also das könnte ja auch gut sein, dass das jetzt in Serienform fortgesetzt wird, das Ganze. Mal gucken.
Ja, das ist. Mal gucken, was hat er denn gesagt? I don't know. Ba.
Jedenfalls, also was wir auf jeden Fall ausschließen können, das habe ich nämlich auch schon ein paar Mal gelesen, dass dann Leute sich sehr, sehr sicher waren, dass das diese Ecto-Force-Serie sein soll. Und das stimmt so nicht, weil das ist halt offiziell zu den Akten gelegt worden. Also das ist ja ein paar Mal berichtet worden, dass das kommt. Und dann, als es auch sicher war, dass es kein Reboot-Sequel geben wird, war ja auch in dem Zuge eben diese Serie vom Tisch.
Was ein Glück. Entschuldigung.
Ja, weiß nicht, ich fand die Idee irgendwie witzig so, aber Also da hätte es ja irgendwie darum gehen sollen, so eine Spezialeinheit quasi der Ghostbusters, die halt so weltweit agiert und halt immer anderen Teams zu Hilfe eilt. Und Ghostbusters ist so ein weltweit operierendes Franchise. So fand ich ganz funny, die Idee, aber ja, keine Ahnung. Bin ich jetzt auch nicht traurig drum, dass das nicht kommt.
Aber gut, eine andere Idee wird ja wahrscheinlich als Serie auch nicht kommen, weil Ivan Reitman da keinen Bock drauf hat. Aber vielleicht sollten wir das nochmal ansprechen.
Oh ja, stimmt. Das,
und zwar hat ja Dan Aykroyd und einige, die halt wirklich auch aufmerksam sind, werden sich daran erinnern, dass Dan Aykroyd da schon vor ein paar Monaten mal drüber gesprochen hat. Der hat das irgendwie schon mal irgendwann in den Raum geworfen.
Ja, liebe Grüße an Michael an der Stelle, der sehr aufmerksam war und mich dann angeschrieben hat und sagte, als er das auf diesen Specials oder diesen Specials von den Blu-rays gesehen hat, dachte er so, hey, die Idee kenne ich doch irgendwoher. Und dann fiel ihm ein, dass wir wohl schon mal drüber geredet haben. Liebe Grüße.
Okay. Ja, von mir auch liebe Grüße. Ja, und darum soll es, also das war einfach eine fixe Idee, die Dan Aykroyd hat, die wahrscheinlich jetzt in guter Tradition steht mit vielen fixen Ideen, die er in den letzten 30 Jahren hatte.
Herr Band.
Ja, exakt. Und da soll es um eine Serie gehen, die halt in den Ende der 60er, Anfang der 70er spielt und halt die College-Jahre irgendwie so, also die frühen Jahre der Ghostbusters Peter, Ray und Egon, Winston ist zwangsläufig noch nicht dabei, spielen, ja, dann porträtieren soll oder nachzeichnen soll. Und ja, er hat das wohl auch in einem Bonus, wie du gerade gesagt hast, Bonusfilmchen auf der Blu-ray da irgendwie erwähnt und Ivan Reitman soll nicht so begeistert davon gewesen sein. Ich find's aber ganz cool, ehrlich gesagt. Ich find's cool und ich finde, das hat Potenzial. Wenn man mal aus dem Schneckenhäuschen rauskommt, dass es dann halt keine Geisterjägerei geben kann, aber
ja, das ist halt das wäre mal eine Herausforderung, sage ich mal, Ghostbusters-Geschichten zu erzählen, ohne eben wirklich dieses Ghostbusting mit reinzubringen und ohne diese Gerätschaften in der Form mit drin zu haben. Und das hätte halt echt Potenzial für eine gute, charaktergetriebene Comedy-Horror-Serie, in der die drei einfach keinen Geist zu Gesicht kriegen und man vielleicht als Zuschauer aber trotzdem mit Geistern konfrontiert wäre, die man sieht. Und die drei kommen immer zu spät oder keine Ahnung. Also das hat so viel Potenzial für gute Momente. Und wenn das gut gecastet und gut geschrieben ist, kann das richtig toll werden. Also das ist ja auch nichts, wo man jetzt zwingend sagen müsste, hey, das muss unbedingt diesen Ghostbusters-Stempel haben und da müssen alle Trademarks hier und da drin sein. Das kann einfach auch, das können die Charaktere sein, die man als solche erkennt, aber trotzdem was ganz Eigenes sein. Und das wäre halt was ich schon gern sehen würde, dass mit diesem Franchise halt auch mal solche Wege beschritten werden.
Ja, absolut. Also ich finde auch, Geister brauche ich da gar nicht sehen. Es kann ja, es dreht sich ja zwangsläufig eh alles drum, weil wenn die sich dafür interessieren und dann gemeinsam in die Richtung studieren wollen oder so, dann ist das Thema eh irgendwie immer präsent. Und es kann sich halt drauf konzentrieren, dass man sieht, wie sich diese Freundschaft so langsam aufbaut.
Genau.
Fände ich total interessant. Und dann halt die auch, keine Ahnung, auch vom zeitlichen Aspekt fände ich es interessant, mehr einfach zu sagen, so späte 60er, Anfang 70er ist eine ganz andere Welt halt irgendwie auch. Das, so seltsam es klingt, aber das gibt dem Ganzen auch wieder ein bisschen was Frisches halt irgendwie mit rein. Wenn man vielleicht die Musik mit reinspielt, das haben wir jetzt bei dem letzten Film schon gesehen, dass das ältere Musik sich da auch gut einfügen kann.
Ja, zumal die 70er ja durchaus auch so ein glaube ich, so einen kleinen Boom auch im Paranormalen, zumindest in den USA, ausgelöst haben. Also das war ja
sehr guter Punkt.
Das war ja eine Zeit, wo das auch sehr, sehr, sehr beliebt war und teilweise auch so ein bisschen Mainstream geworden ist. Und das hätte echt Potenzial. Also das kann man alles sinnvoll nutzen. Und gerade wenn Dan Aykroyd da zumindest mit dran arbeiten würde, er hat ja nun mal auch ein bisschen die Expertise dafür durch seinen Vater und das Buch, was der ja auch geschrieben hat und so. Also das wäre eine Idee, da fände ich es schade, wenn die vom Tisch wäre. Weil wenn sich da jemand irgendwie dran klinken würde, der das gut schreiben, gut umsetzen kann, dann kann das fantastisch werden.
Absolut. Also das ist auch ein schöner Punkt, den du da jetzt genannt hast. Ich wollte dich unterbrechen, um dir zu sagen, dass das richtig ist und ich das auch so sehe.
Das kannst du gerne machen. Ich mag es, wenn man mir recht gibt.
Ich hab's sogar gemacht, glaube ich. Ich habe so eine Art mal von dir benutzt, um zu sagen, es ist ein guter Punkt. ja, und dann ist es natürlich so späte 60er, Anfang 70er ist natürlich auch so die Sturm- und Drangzeit von dieser Generation gewesen, von Bill Murray und Dan Aykroyd, wo sie die jungen Wilden waren und wo sie halt voll im Leben standen oder durchgestartet sind und vielleicht auch auf der einen oder anderen Wolke geflogen sind durch Fremdsubstanzen und so. Aber ich glaube, da ist auf jeden Fall eine Connection von der kreativen Seite in die Richtung. Ja. Also ich würde jetzt mutmaßen, wenn wirklich Dan Aykroyd selber noch mal was schreiben würde, könnte er wahrscheinlich in die Richtung besser was machen, als wenn er jetzt als Schreiber irgendwas weiterschreiben würde, was jetzt mit dem letzten Film stattgefunden hat. Weil das ist halt immer auch schwierig, wenn man halt irgendwie 70 ist und dann halt irgendwie für sehr junge Menschen schreibt. Das klingt oft nicht richtig.
Ja, also ich glaube auch, aber wenn er das mit jemandem co-schreiben würde, also keine Ahnung, das wäre was, da könnte ich mich so für begeistern, da hätte ich so Bock drauf, auf so eine Serie.
Mal gucken. Ja. Und die können ja die ganze Zeit irgendwelche Experimente durchführen und so. Das haben wir ja damals bei diesen Legion Minicomic, bei dieser Minicomic-Reihe gesehen, wo es auch diesen kleinen Rückblick gab. Okay, die hatten so eine Mega-Maschine, das muss ja jetzt nicht so sein, aber halt so kleine Experimentchen halt, wo immer irgendwie Sachen angedeutet werden. Und sie stehen da kurz immer vorm Durchbruch, irgendwas zu erleben oder zu sehen, aber es findet halt nicht statt.
Ja, und du kannst halt viele neue Figuren da reinbringen, die vielleicht mal deren Wege gekreuzt haben, vielleicht auch mal mit denen früher befreundet waren und vielleicht mit denen zusammen auch die Experimente gemacht haben. Ich meine, das ist ja das Schöne an dem Originalfilm. Das ist ja so eine dankbare Aufgabe, eigentlich das geschichtlich zu erweitern, weil du kannst ja eigentlich alles machen, weil es ist ja, kein Charakter hat wirklich viel, das ist jetzt nicht böse gemeint, nicht viel Tiefe oder Backgrounds in diesem Film. Ne, haben wir schon oft drüber geredet, brauchen die ja auch nicht. Aber du kannst da so viel mitmachen, kreativ.
Ja, das stimmt. Kannst du auf jeden Fall. Das kannst du auf jeden Fall. Und ich meine, auch hier wieder, ich hatte ja ein großes Problem mit Kelly und diesem Hintergrund und diese familiäre Situation, auch sowas könnte doch noch mal aufgegriffen werden. Ne? Wenn ich jetzt an einen Zeitpunkt von vor dem ersten Film zurückkehre und dann halt irgendwann was schreibe, was dann irgendwie auch zum ersten passt und so. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, das alles noch mal zu erweitern.
Ja, das ist ja das Schöne an Serien, wo du halt den Vorteil hast, du kannst da einfach viel mehr mitmachen. Du hast viel mehr erzählerische Möglichkeiten. Ja. Ein Film muss immer auch irgendwie, finde ich, straff sein trotzdem und darf nicht zu viel erzählen, muss auch mal, es ist ja immer dieses Show, don't tell, heißt das ja, dieser Spruch, ne? Das funktioniert, finde ich, ja in Legacy auch immer ganz, ganz gut. Aber es ist natürlich auch, wie du schon sagst, diese ganzen Geheimnisse, diese ungeklärten Dinge und sowas, das gibt so viel Stoff her für weitere Geschichten und das könnte man natürlich in Serienform alles hervorragend erzählen und näher beleuchten. Trevor könnte noch ein bisschen mehr ausgearbeitet werden in der Serie. Über Podcasts weißt du ja im Prinzip auch sonst nichts. Du weißt nicht, wer die Eltern sind. Du weißt ja gar nicht, wer den im Film aus dem Knast abgeholt hat. Du siehst die ja nicht. Ne? Also.
Der wohnt auch mit auf dem Farmhaus. Kelly sagt doch sogar zu Gruberson, oh, sie haben sie nach Hause gefahren.
Ja, stimmt. Wie seltsam ist das denn?
Also der ist halt einfach irgendwie, ich glaube, Podcast ist in Wirklichkeit so ein Dämon, der sich so irgendwie familiär wie so ein Parasit halt irgendwie einfach anschließt und die Leute so gedanklich manipuliert. So wie damals bei Buffy, als Dawn dazu kam. Ihre kleine Schwester, die es vorher gar nicht gab. So einer ist Podcast. Und darum geht es nämlich in der Fortsetzung auch. Podcast ist nämlich ein in Wirklichkeit 7000 Jahre alter Dämon mit 24 Tentakeln, der einfach nur allein ist und eigentlich immer traurig ist.
24 Tentakel, so schön. Ja, nur echt mit 24 Tentakeln.
Ja. Geil. Das ist Podcast.
Sehr gut. Ich wollte eigentlich noch über eine Sache reden, aber wir verlieren, glaube ich, dann noch mehr Zeit und wir haben auch noch eigentlich fettere Themen.
Ja, komm, schnell. Also es gibt ein neues Testvideo von Adam Savage und da haben wir über die Fallen wird da gesprochen und die haben halt einfach 200 Spirit Ghost Traps aus dem Walmart gekauft. Und das wird in keiner Silbe erwähnt in dem Video und das ist lustig, weil wir als Fans wissen, dass das diese Billig-Toy-Fallen sind und es ist kurios und lustig.
Vor allen Dingen, weil du ja auch so schön im Vorgespräch gesagt hast, dass man auch das Gefühl hat, dass den Machern das auch ein bisschen unangenehm ist.
Ja, es gibt diesen Moment, wo Adam Savage mit seiner ihm typischen Begeisterung sagt, oh, wow, that's
great, also, fantastic. Dass ihr da
200 Fallen extra gebaut habt, wow, das so praktisch sogar gebaut habt, also, und der Typ halt irgendwie so, hat sich so ein bisschen bedeckt, ja, 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 also wir haben die dann echt alle dann nochmal so umgebaut, ja.
Sehr geil. Also ja. Alle, die eine Spirit Trap besitzen, haben jetzt eine Screen Accurate Falle, die sie auch unbearbeitet. Ohne Sticker und so.
Und das Lustige ist, ich habe den Film 7-mal im Kino gesehen, in ganz groß, und mir ist nicht einmal aufgefallen, dass da tatsächlich echte Fallen in dem Feld sitzen. Obwohl ich das wusste.
Ja.
Also irgendwann, du siehst ja erst nur dieses das leuchtet ja eher immer nur so unten durch das bisschen Sand, die sind alle eingebuddelt. Und irgendwann holt Phoebe ja dieses dicke Kabel hoch und sagt, das ist keine Farm, das ist eine Falle. Aber selbst dann, also wenn dann am Ende das auch alles aufgeht, da siehst du ja, da leuchtet es ja raus, also dass das so richtige Geisterfallen sind, habe ich nie irgendwie gesehen.
Ja.
Von daher hätte es auch irgendwas anderes sein können. I don't know.
Aber ist ja wieder so dieses diese Sache, ja, den Aufwand hätten sie nicht machen müssen, aber sie haben halt Herzblut da reingesteckt, das finde ich schön.
Ja, der eine sagt, sie haben Herzblut reingesteckt, der andere sagt, sie sind in Walmart gegangen und haben 5-Dollar-Fallen gekauft.
Jetzt red's doch nicht kaputt,
ja, Mensch. Und dann gab's diese 3 Wochen im Fandom, wo sich keiner im Walmart Geisterfallen kaufen konnte, weil die Produktion alle aufgekauft hat. Und irgendein lustiger Kommentar war, glaube ich, im Facebook, jetzt wissen wir, warum das Ding nicht funktioniert hat, als Egon aufs Pedal drückt. Ja, meine
die Spirit-Falle, die ich habe, die macht auch inzwischen schon Probleme. Ja, also,
siehst
ja,
du? Ist einbuddeln.
Einbuddeln, ja, genau.
Sofort einbuddeln.
Okay, wollen wir kurz eine kleine Pause machen und dann rein in das große Thema gehen?
Attention all Ghostbusters, be on the lookout for haunted humans. Wanted, Granny Gross, she's no sweet old lady. Wanted. Tombstone Tackle, he's no hero. Wanted, ex-cop, he's not on your side. To catch these ghosts, you need the real Ghostbusters. There's Peter, Egon, Winston, Ray. Each sold separately. They're running out fast.
So, hallo zurück. Und jetzt starten wir mit unserem Double Feature.
Double Feature.
Ja, das war ja eine wunderschöne Idee von dir, Timo. Da,
das stimmt.
Da war ich echt baff, so. Also nicht, weil.
Zu Recht.
Also nicht, weil du eine gute Idee hast, so. Das kommt ja.
Aber auch.
Davor, aber auch.
Richtig.
Aber weil es halt auch so schön gepasst hat, weil wir besprechen ja heute, wie man am Cover sieht, und trotzdem erwähnen wir es immer. Einfach für uns. Besprechen wir die Folge von The Real Ghostbusters, Janine. Die Geisterjägerin? Heißt sie im Deutschen so? Ich habe gerade nur den Originaltitel vor Augen.
Wir besprechen. Unser Thema der Woche ist unter anderem die Folge. Janine, die Geisterjägerin. Heißt sie so? Hä? Ja.
Ich habe doch nur den Originaltitel gerade vor Augen.
Wir besprechen Janine, die Geisterjägerin oder Janine Melnitz Ghostbuster.
Ja, das ist der Titel. Genau. Und weil es so schön passt, machen wir ja auch direkt mit unserer Comicbesprechung dann weiter. Wo wir über Get Real reden, was ja das Crossover zwischen den Prime Ghostbusters, also den Film Ghostbusters quasi, und den Zeichentrick Gegenparts ist. Und das wurde ja clevererweise von dem Herrn Burnham so geschrieben, dass die Storyline innerhalb dieser Folge stattgefunden hat. Und das finde ich total schön, weil das passt alles so gut zusammen. Und deswegen hat Timo gesagt, so, komm, wir machen das jetzt so. Und habe ich gesagt, ja, okay, Meister. Und jetzt sitzen wir hier.
Ja.
Wollen wir kurz zusammenfassen, worum es in der Folge geht?
Ja. Soll ich das machen?
Ja, mach mal bitte.
Okay. Mach das so schön. Bei Janine Melnitz spukt es zu Hause, aber das ist gerade nichts Besonderes, weil es zurzeit in New York ganz oft spukt und ganz viel spukt mal wieder. Die Ghostbusters vermuten eine große Geisterpräsenz, wie damals bei Gonan oder Goza. Einige werden ihn auch als Goza kennen, ja. Und die Ghostbusters sagen, ja, liebe Janine, wir sind Arschlöcher. Du kommst nach der Reihe nach, irgendwann. Und dann sagt sich Janine, okay, wenn die so viel zu tun haben, dann probiere ich das selbst mal. Dann zieht sie mit Slimer los in ihre Wohnung, wo sie dann unter großen Mühen, aber erfolgreich, eine kleine Bande Geister einfangen kann. Zurück im Hauptquartier stellt sie fest, dass die Ghostbusters bei einer ihrer Geisterjagden verschwunden sind. Und zwar ist die große Bronzestatue des Atlas lebendig geworden und hat sie irgendwo hinweg teleportiert, geschossen. Die sind verschwunden auf jeden Fall. Und Janine muss jetzt herausfinden, wo die Ghostbusters hin sind. Deswegen schickt sie Slimer quasi als Spion in den Verbannungscontainer hinein, der dann rausfindet, dass ein böser Geist namens Prodius, der im Original Proteus heißt und auch einen mythologischen Hintergrund heißt, aber im Deutschen Prodius, also der steckt hinter allem und dem besucht sie dann auch in einem Hochhaus, wo sie dann alles zerschießt und die Geisterjäger rettet, sozusagen.
Ja, schön.
Das war eine etwas holprige Zusammenfassung. Ach,
die war doch gut.
Ja.
Ich hätte es nicht besser machen können.
Doch.
Nee.
Doch.
Ich fand das sehr, sehr schön.
Ja.
Grundsätzlich finde ich eine sehr starke Folge. Zum einen wegen der Animation.
Oh ja.
Gehört mit zu den Besten. Ich finde, das sieht alles toll aus. Alles so detailreich, weißt du, die Uniformen haben. Du siehst auch die Falten in den Uniformen, also es ist alles richtig detailreich gezeichnet und das finde ich total schön. Geister sehen toll aus. Einziger Knackpunkt bei der Folge für mich im Deutschen und im O-Ton ist das Sounddesign der Folge, das ist irgendwie merkwürdig. Weil die Sounds sehr, sehr leise sind.
Okay, das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen.
Na toll.
Keine Ahnung. Da kann ich nichts zu sagen. Ich habe die Folge zweimal gesehen. I don't know. Alles, was mir seltsam am Sounddesign aufgefallen ist, ist jedes Mal, bevor Janine ihre Wohnung betritt, hört man ihre Schritte und es sind keine Schritte. Klock, klock, klock. Das ist irgendwie komisch. Keine Ahnung. Ich will über die Animation reden. Sie ist so schön.
Ja, leg los.
Ich lege los. Und zwar ist ja die Serie, später wurde die Produktion bei den schlechten Seasons nach Korea verlegt. Das hat man dann irgendwann gemerkt, als das dann schlampig und schludrig wurde. Aber das hier ist japanische Animationskunst auf höchstem Niveau. Wunderbar, sieht auch heute noch gut aus. Natürlich kannst du jetzt nicht mit Studio Ghibli-Film mithalten, aber für eine Fernsehproduktion der 80er mega geil. Und ich finde, diesen Anime-Einfluss, den sieht man halt auch wunderbar in den Szenen in Janines Wohnung, wo sie halt auch mal ohne Brille zu sehen ist und ohne Make-up zu sehen ist. Und gerade in der Szene, wo sie jetzt aus dem Bett aufsteht und wo sie in die Dusche geht und so, da sieht sie halt wie eine reinrassige Anime-Figur aus. Da wird einem halt wirklich bewusst, wo der Hase, also wo das Ganze herkommt halt und warum das so gut aussieht. Und die verstehen halt einfach was. Das ist ein Volk, die haben von Animation Ahnung. Ja, und Und die Wohnung, ich finde das auch schön, dass man mal ein bisschen was sieht von ihrer Wohnung. Ja? Generell mal vom Privat. Ich finde es immer geil, es ist immer dasselbe, was ich erzähle, aber wenn man mal ein bisschen mehr über die Personen erfährt, sonst normalerweise, wenn da halt andere Familienmitglieder dazukommen halt und aber hier ist halt einfach mal ein Stück, dass man halt irgendwie die Person nach Hause begleiten kann, auch wenn die Wohnung ein bisschen kahl ausschaut. Aber
ja.
Und faszinierend groß. Ich weiß nicht, wie man sowas finanzieren kann mit dem mickrigen Gehalt, über den das sie immer klagt.
Na ja, gut, sie haben ja momentan recht viel und gut zu tun. Vielleicht hat sie ja zwischendurch eine Gehaltserhöhung bekommen.
Ihr wird am Ende eine versprochen.
Ja, vielleicht ist das ja die nächste.
Ja, das kann sein. Also dann ist sie. Aber gut, das ist Amerika. Das gehört zum guten Ton, dass man sich bis zum geht nicht mehr verschuldet mit Kreditkarten. Vielleicht hat sie ja so die Wohnung finanziert.
Wahrscheinlich.
I don't know. Ja. Ja. Ganz viel.
Ja. Tu ganz dir viel. Keinen Zwang an, hau raus.
Ja, ich liebe ja Frauen, also die Janine-Figur mag ich auf Leo auf jeden Fall. Und ich finde, es ist eine sehr schöne Frauenpower-Geschichte. Dadurch, dass sie hier mal, sie hat ja ab und zu mal schon irgendwie zum Protonenstrahler greifen dürfen. Und das ist eine Geschichte davon. Und ich mag das aber hier, wie es gemacht wird, weil sie halt auch, ich finde diesen braunen Dress cool, den sie trägt. Das ist ja offensichtlich von Peter eine Uniform. Und später hat man ja irgendwie gesagt, okay, die kriegt ihren eigenen Dress, aber das muss dann eine pinke Uniform sein, weil es ist ja ein Mädchen. Ja, also als die Serie dann bei diesen Klischees angekommen war und eben nicht mehr so toll lief, da musste das Mädchen halt pink tragen. Und hier war es halt einfach noch, ich nehme das, was da im Schrank hängt. Finde ich irgendwie viel cooler. Und ja. Und ich mag halt auch diesen Kontrast zwischen ihr, die sie halt als Frau quasi in der Folge jetzt die letzte Instanz ist und die Jungs halt retten kann. Und die diabolische Gegenfigur, die dann halt irgendwie so wie die Männlichkeit an sich ausschaut halt irgendwie. Das ist ja schon so ein He-Man-Typ.
Ja, total.
Ja. Und dieser Konflikt halt irgendwie. Aber dass es hier subtil ist, das ist so ein bisschen subtiler und eleganter als zum Beispiel beim Reboot, wo es so in your face war. Das finde ich immer schön. Ja. Also großartig, ich bin ein großer Freund. Aber allerdings auch hier wieder explizit in der deutschen Version.
Ja, ja? Würde ich auch sagen, ja.
Weil ich brauche meine Dorette Hugo als Janine.
Ja, das ist mir auch heute wieder aufgefallen, als ich da zwischen O-Ton und der deutschen Synchro hin und her geschaltet habe, einfach um an manchen Stellen noch zu gucken, was da gesagt wird und so im Original. Es ist wirklich, den O-Ton finde ich so schwierig zu gucken, weil die deutsche Fassung einfach so gut gesprochen ist und du ja merkst, dass die Sprecher auch Bock hatten und Spaß dran hatten und auch echt so ein bisschen richtig mitgespielt haben quasi. Und im O-Ton klingt es halt schon sehr, sehr aufgesagt. Und das finde ich so schade. Es ist so wahnsinnig trocken. Und im Deutschen ist das alles so, weiß ich, es hat so eine Frische. Und ich finde, es reißt einen dann auch mehr mit. Also das ist eine Folge, wo das auch wirklich sehr deutlich ist. Weil es passiert auch so wahnsinnig viel in der Folge. Aber trotzdem ist es im O-Ton einfach nicht so mitreißend. Und im Deutschen bist du da so drin und wirst da so in die nächste Szene geschmissen und hier und da. Und also die Synchro ist wirklich über jeden Zweifel erhaben. Und das ist also heute undenkbar, so eine gute Synchro, finde ich.
Das stimmt, ja. Das ist wirklich wahr. Nee, also das waren ja damals alles junge Männer bei uns irgendwie, die hatten richtig Spaß daran. Lustig. Ich habe jetzt neulich wieder, folge bei YouTube so einen Kanal, der heißt die Mediapaten. Die haben immer Interviews mit so Synchronsprechern. Und die hatten jetzt neulich ein Interview mit Benjamin Völz, der den Egon gesprochen hat. Und von dem heißt es immer oder munkelt man, wenn man so mit den anderen spricht, ja, der wird da nicht so gern drauf angesprochen oder so. Und ja, das ist lang her und Jugendsünde und so. Und dann wird er aber irgendwann mal gefragt in diesem neuen Interview, ja, was waren denn so ihre liebsten Animationsarbeiten? Und dann meint er irgendwie an einer Stelle, ja, ich habe ja bei Ghostbusters den Dr. Egon Spengler gesprochen. Ach, cool. Was ich geil fand, dass er dann in dieser ausführlichen Dr. Egon Spengler, dass er nicht gesagt hat, ich habe ja damals diesen Egon gesprochen oder so, in dieser einen Serie. Und hat, ich weiß auch, da sagt er so, ja, das war der Club der toten Dichter in Lustig. Was ich witzig fand. Und was mir nicht klar war, das war wohl, dass tatsächlich in der deutschen Version von der Club der toten Dichter die ganzen Real Ghostbusters Sprecher auch zu hören waren. Ja, ich habe den nie gesehen, keine Ahnung.
Der ist toll.
Ich konnte den nicht gucken, Danny, weil das erste Mal, als Ghostbusters 2 im Fernsehen lief auf Sat.1, Grüße an Robert, nochmal, lief halt auf einem anderen Kanal der Club der toten Dichter. Und der war Tagestipp. Und da war ich so böse, dass ich den 30 Jahre nicht geguckt habe.
Fantastischer Film, wirklich.
Und ja.
Unbedingt nachholen, der ist so schön.
Ich hole ihn jetzt nach. Ja. Aber nicht dann beschweren, dass ich die Box wieder nicht aufgemacht habe. Ich muss jetzt der Club der toten Dichter gucken. Ja. Kleiner Abstecher. Ich freue mich ja immer, wenn. Also, es haben auch. Ja, gut, das geht jetzt nicht speziell um diese Folge, aber hat auch der Oliver Rohrberg, der den. Rohrberg, ich sag immer Rohrberg. Rohrbeck, der den Ray gesprochen hat, mit dem konnte ich sogar mal persönlich reden. Das war sehr schön.
Ich auch.
Ja, auch, ja. Wegen drei Fragezeichen oder
was? Nee, der war, also Bela B. von den Ärzten hat ja mal dieses Live-Hörspiel gemacht. Satana, noch warm und schon Sand drauf. Und da hat ja Oliver Rohrbeck auch mehrere Rollen gesprochen. Und am Schluss gab es dann halt noch eine fette Autogrammrunde mit dem Cast und der Band, die da ja auch dann noch gespielt hat und sowas. Ne? Die gehört ja auch mit dazu. Und da konnte man ja auch so ein bisschen bisschen reden, also zumindest ein bisschen, ne? Und der war so nett und sympathisch und der wirkt so auf dem Boden geblieben und das war so schön irgendwie. Also es hat echt Spaß gemacht. Ich mag den so gerne. Also auch als Sprecher natürlich, seine Stimme finde ich toll, aber ist auch einfach, wenn du den auch so in Interviews siehst und hörst und so, das weiß ich, der wirkt einfach so normal. So, der wirkt nicht so wie, hey, ich bin eine Synchron- und Hörspiellegende und bin schon seit zig Jahren dabei und guck mal, wie groß ich bin, sondern der wirkt einfach wie so der nette Typ von nebenan einfach. Und das halt im besten Sinne.
Ja, das stimmt. Ja, ich vergaß das mit Bela B. Das hat es, glaube ich, mal erzählt. Aber ich glaube, die kennen sich auch von früher so aus Punk-Zeiten noch irgendwie.
Ich glaube auch, ja.
Ja, das. Früher, Oliver Rohrbeck hat auch damals Irokesen gehabt und alles in 80ern. Das war lustig.
Zeit.
Nee. Ja, und dann, ich weiß nicht, da hat er halt erzählt, ja, die haben da damals ihren Spaß des Lebens gehabt, wenn sie da ins Studio gekommen sind. Und der Nikolaus Böll, also damals Wilke hieß der noch, der den Winston gesprochen hat, der kam dann immer, hat sich immer bauchlinks auf den Boden gelegt und erstmal Zeitung gelesen und so. Und ich habe auch so ein paar Bilder gesehen, so ein paar Gruppenbilder von denen und die scheinen echt mega Spaß gehabt zu haben und du merkst das halt. Und bei den Amis hast du immer so das Gefühl, die haben das um 23 Uhr nachts aufgenommen, die Animation war nicht fertig, also die hatten auch nichts, wo sie sich eine Vorstellung machen könnten und dann haben die halt, hey, das ist ja echt blöd, dass da hinten das Auto gerade explodiert, ja. Wir könnten ja sterben. Oder wie eine Freundin von mir mal gesagt hat, die hatten überhaupt keine Ahnung, was da vor sich geht.
Ja, es wirkt wirklich so. Also ja, deswegen, also im O-Ton absolut nicht empfehlenswert, meiner Meinung nach. Also die Amis, die tun mir doch echt ein bisschen leid, ne?
Ja, das stimmt. Aber sie wissen es ja nicht besser und sie lieben ihre Synchro auch.
Natürlich.
Ja, es ist halt. Vielleicht würden wir auch denken, wenn wir Amerikaner wären, würden mal in die deutsche Version reinhören, mein Gott, ist das hektisch und die klingen alle viel zu jung.
Ja, man weiß es nicht, klar. Es ist ja auch immer die Sache, womit man so aufgewachsen ist. Solange es nicht die VHS-Synchro ist mancher Folgen, ist das vollkommen okay.
Ja, das stimmt. Aber Danny,
ja, bitte.
Ich habe mal eine Frage an dich. Was hältst du denn von der Situation, also von der Tatsache, dass Janine, die ihre Arbeitgeber fragt, ob sie mal die Bude klären können und die sagen, nee, du kommst erst später dran. Ist das nicht arschig?
Irgendwie schon, ja.
Das geht nicht, oder?
Das geht nicht. Ich finde das frech. Ich finde das richtig frech.
Das Lustige ist, sie sagt dann, ja, aber ich dachte, ich arbeite ja für die Geisterjäger, also ist es vielleicht kein Problem. Und dann sagt Igor noch, ja, aber bedauerlicherweise ist ganz New York mit dieser Situation konfrontiert. Und ich denke mir, ganz New York arbeitet für euch? Was habt ihr denn für Größenwahn?
Aber ich weiß nicht, ich finde das, keine Ahnung, also normalerweise, ich meine, die sind ja jetzt nicht nur irgendwie Kollegen, Kolleginnen, sondern, weiß ich nicht, eigentlich hat man ja immer das Gefühl, das ist ja auch irgendwie ein bisschen Freundschaft und so mit drin. Und gerade Egon sollte ja eigentlich mal langsam geschnallt haben, dass Janine ja auch ein bisschen mehr für ihn empfindet und so. Und ne? Weißt du, da kann er sich auch mal ein bisschen ins Zeug legen, weißt du?
Der Arsch. Ja, das ist einfach nicht in Ordnung an der Stelle. Sie sind ja am Ende ein, aber das ist nicht in Ordnung. Nee. Was ich auch schön fand, das wollte ich unbedingt erwähnen in dem Podcast, weil es mir heute zweimal zum Lachen. Irgendwann wird aufgezählt, was die für Aufträge noch alles haben. Und im UN-Gebäude spukt's oder gibt's geisterhafte Geiselnehmer, die ihre eigenen Rechte einfordern. Ja. Was ich geil das finde. Ist so gut. Das ist sowieso was, darüber wird nie gesprochen. Sollten Geister, zumindest Geister von Menschen, nicht auch irgendwie Menschenrechte haben oder irgendwie sowas? Ja, also.
Das wäre übrigens, das ist auch so ein Ding, das könnte man in Zukunft auch in Serien und Filmen auch mal irgendwie zum Thema machen, wenn das jetzt wirklich irgendwie so allgemein bekannt ist, es gibt Geister und so weiter. Ich fände das spannend, das hätte echt irgendwie Potenzial.
Das haben sie in dem Fanfilm Return of the Ghostbusters, ist das ein Thema. Das ist so ein Subplot. Da gibt's überall so Menschenmengen, die da mit so Schildern rum und Geister haben auch Rechte und so und die Ghostbusters geraten total in Ungnade.
Ich finde das total spannend, ehrlich gesagt. Also das.
Ja, es ist auch wirklich cool, weil dann kommt auch irgendwann so ein Bösewicht, der halt sich so eine Geisterfalle klaut und dann halt irgendwie, der muss für irgendein Amulett oder so braucht er Seelen. Also ich spoiler dich jetzt einfach mal. Gut. Und dann zieht er halt mit dieser Geisterfalle rum und fordert die Leute auf, da direkt reinzuschauen. Das wird so ein bisschen spielerisch damit umgegangen und dann saugt er die Seelen quasi aus den Augen raus und so, ist ein bisschen albern. Aber das fällt dann natürlich auf die Geisterjäger zurück, auf die Ghostbusters und die geraten dann noch mehr ins Kreuzfeuer. Und ja, und da, ich glaube, an irgendeiner Stelle ist auch eine Fernsehreporterin bei denen im Hauptquartier und da läuft irgendwie alles schief, weil sie sich blamieren und die versucht sich auch so ein bisschen festzunageln, wie, ja, aber ist das denn moralisch in Ordnung, wenn du einfach irgendwelche Geister einfängst und weißt gar nicht, ob die, woran machst du es dann fest, welche du einfängst und welche nicht? Dann meinen sie halt auch so, ja, so in erster Linie fangen wir ja böse Geister ein. Und dann schwenkt so die Kamera zur Seite, wo die Freddy Krüger Klamotten an der Wand hängen, weil vorher haben sie ja Freddy versus Jason gedreht irgendwie, aber ist schon interessant. Ist lustig, dass das ein Fanfilm irgendwie aufmachen musste, das Thema.
Hast du eben gerade gesagt, dass sie Freddy versus Jason gedreht haben?
Ja. Nee, nicht Freddy versus Jason, Freddy versus Ghostbusters. Entschuldigt bitte. Wow, krass, Freddy versus Jason, das haben andere gedreht. Entschuldigt bitte.
Alles gut. Ich fand's nur witzig gerade.
Ja, gut, dass du aufgepasst hast, sonst hätten sich die ZuhörerInnen jetzt gedacht,
was? Was? Dann haben die einen Fanfilm gemacht. Alter, leck mich fett. Ja, eine Sache, die ich noch mal einwerfen wollte, was ich total schön finde, ich finde, das ist alles so nachvollziehbar, in Anführungszeichen, geschrieben, wie Janine dann halt damit umgeht, dass die Ghostbusters weg sind. Also, sie nimmt einen PKE-Meter in die Hand, um dann halt festzustellen, was mache ich denn hier eigentlich? Ich weiß doch gar nicht, wie man das Ding abliest und benutzt. Und das finde ich total schön, dass sie das nicht so geschrieben haben. Normalerweise in vielen Trickserien wäre es halt so gewesen, ja, ist doch egal, ob das nachvollziehbar ist. So. Und sie nimmt das Ding halt in die Hand und weiß, wie das geht. Und ich finde das schön, dass das hier so thematisiert wird, dass sie gar nicht weiß, was sie tut, sondern auch blind raten muss. Dann kommt sie ja so auf die Idee, hey, vielleicht sind die von ihren eigenen Fallen eingefangen worden. Lass uns doch mal im Verbannungscontainer nachschauen und so. Das finde ich so cool, weil das irgendwie nicht so ist. Hey, warte mal, ich habe da eine Idee. Ich guck mal, wo die zuletzt waren und dann komme ich da auf die Spur und dann finde ich da den Prodius und keine Ahnung. Und weiß ich, das macht total Spaß. Also das ist richtig, richtig gut geschrieben.
Ja, also sie ist keine Mary Sue sozusagen. Sie ist am Struggeln und hat auch ein bisschen Glück, aber am Schluss steht sie an ihre Frau. Das ist auf jeden Fall sehr schön, das stimmt. Ja, finde ich auch einen schönen Moment irgendwie. Was mache ich hier eigentlich? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ja, ist sehr schön. Ich habe diese deutsche Stimme von Prodius.
Prodius.
Das ist auch so ein Ding. Ich meine, Prodius geht natürlich besser über die Lippen. Aber im Original ist ja Proteus oder Proteus. I don't know, wie sie es aussprechen.
Das Proteus aussprechen und im Deutschen wäre es ja Proteus.
Proteus, ist es Proteus?
Ja.
Also das ist ja tatsächlich auch, man muss dazu sagen, diese Figur ist so eine mythologische echte Figur sozusagen. Also sie kommt vor und ist Proteus oder Proteus, I don't know, ist halt ein Gott des Wassers oder des Meeres oder so. Der hat auf jeden Fall mit dem feuchten Element zu tun. Und darauf wird auch noch mal angespielt in dem Comic, zu dem wir dann gleich kommen. Ja? Weil da kommt ja auch diese Seherin, die Schicksalsfee und so, meint dann irgendwann zu ihm, ja, das ist ja seltsam, dass der alte Mann des Meeres zu mir kommt und irgendwie Hilfe einfordert. Vielleicht können wir da auch mal rüberspringen zu dem Comic.
Irgendwie. Jetzt? Direkt so?
Ja, why not?
Okay.
Why not?
Genau, dann kommen wir jetzt zu IDW-Band. Schieß mich tot, steht ja nicht drauf, ist ja quasi ein abgeschlossenes Event.
Können wir mal kurz drüber sprechen, wie geil die Aufmachung von dem Trade Paperback ist?
Da wollte ich auf jeden Fall zuerst drüber reden. Also wir sprechen über Okay. Get Real natürlich, ne? Und ja, ja, das Cover ist angelehnt an die US-Releases der VHS-Kassetten.
Ja, UK ist tatsächlich.
Ach so, Englisch. Sind es die Englisch. UK-Version, Entschuldigung.
Ja, da steht ja, oben drüber steht ja Interdimensional Portal. Ja. Und in England gab's so eine Kassettenreihe für Kinder, die hieß Magic Window.
Oh, sorry, okay. Dann habe ich, ich hab das immer mit den US-Releases irgendwie. Okay.
Ja, wurscht. Englisch ist Englisch. Ich lass das bloß keinen Engländer hören. Und da waren ja auch dann, da waren so tanzende Kinder, die durch dieses regenbogene Portal getanzt sind. Und da haben sie ja hier auch die, sehr schön, diese Tanzschritte aus dem Musikvideo bei den Film Ghostbusters, mhm, und diesen Credits, Endcredits Tanz der Real Ghostbusters auf der anderen Seite.
Ja, finde ich sehr gespiegelt. Cool.
Ja.
Egal. Ich mag generell auch so die Zusammenstellung, wie also die verschiedenen Ghostbuster-Versionen quasi da so nebenher laufen, so in Action-Posen und so. Dann siehst du beide Slimer-Versionen drauf, dann den Hund mit den drei Köpfen, den Cerberus quasi. Ja? Also ist ja zumindest daran angelehnt und so. Und dann eben Proteus. Oder Proteus im Hintergrund, der wirklich irgendwie seltsam aussieht, keine Ahnung. Also der ist so detailarm und keine Ahnung, irgendwie, weiß nicht. Sieht
der
echt aus.
Proteus oder was?
Bitte?
Der Typ. Der Proteus,
ja, ja, oder? Sieht halt aus, wie du schon gesagt hast, wie so eine He-Man-Figur irgendwie.
Ja, ja. Das ist so ein griechischer Gott oder so, irgendwie, ich weiß nicht. Also irgendwie. Find sie schon geil. Das sieht man in seinem Gesichtsausdruck. Ich finde das auch schön, dass der Comic in Hi-Fi ist. Also.
Dass der Comic in Hi-Fi ist.
Und hinten steht ja auch drauf IDW Home Video.
Ja, finde ich auch schön. Und es steht ja auch drauf Original Soundtrack available on IDW Records Tapes and Compact Discs.
Ja.
Super.
Also Download dauert noch 30 Jahre.
Ja. Sehr cool. Ja, und wer man ja auch ganz links auf dem Cover sieht, ist ja Ananki, die geheimnisvolle Frau mit der Kapuze, die ja immer wieder auch in der Geschichte auftaucht. Und man sieht sie auch mit der Schere des Schicksals. Also sie.
Ja, sie ist aus einer anderen Real Ghostbusters-Folge.
Genau.
Da ist ja sie dabei mit so ein paar Sisters von ihr.
Was?
Ich habe die ganze Zeit. Ich habe die ganze Zeit Ananke oder Ananki, I don't know, wie es ausgesprochen wird. Und irgendwann habe ich die für mich persönlich Anke genannt.
Krass. Anke. Ja. Danke, Anke.
Danke, Anke, ja.
Cool.
Ja.
Ja, also, worum geht's denn im Comic? Willst du, soll ich,
wer will? Naja, ich kann vielleicht, du kannst vielleicht nachher erzählen, was im Comic vorkommt. Also, wir haben uns, wir erinnern uns, Proteus schickt die Geister ja irgendwo anders hin. Ja, und am Ende der Folge tauchen sie dann wieder auf. Aber was passiert dazwischen? Und sind sie wirklich da gelandet, wo er sie haben wollte? Und das erklärt dieses Comic. Aber viel schöner als ich kann das ja Danny erklären.
Also der Comic setzt im Prinzip, also in den USA waren es halt vier Hefte, die hier jetzt in diesem schönen Trade-Paperback zusammengestellt sind. Und im Prinzip startet der Comic da, wo die Ghostbusters in der Folge auf diese Bronzestatue treffen von Atlas und dann eben entsprechend verschwinden. Hier ist es noch so ein bisschen aufgepimpt mit so einem Parallelplot, der so ein bisschen erklärt, warum die Ghostbusters jetzt genau da landen und so weiter und nicht in irgendeiner Höllendimension oder sowas. Und zwar retten sie eine Dame, die von ihrer Hexenzirkel-Freundin, die tot ist, irgendwie angegriffen wird. Und die wird halt gerettet von den Ghostbusters und fragt halt, hey, wie kann ich euch denn danken dafür? Und Ray sagt, ach, na, da muss man nicht danken. Peter sagt, ja, Moment, das kostet so und so viel, bla bla bla. Und sie sagen, nein, Quatsch. Und ja, dann sieht die Dame im Fernsehen, dass die Ghostbusters eben strugglen gegen Atlas Rising.
Atlas. Also Proteus, der besitzt der Atlas-Statue.
Genau, und es ist dann im Prinzip so, dass sie dafür verantwortlich ist, dass die Ghostbusters quasi in einer anderen Welt landen, die von der Proteus ja erst noch gar nicht weiß, wo das ist. Denn er muss sie ja erst finden. Sie gehen dann quasi für ihn verloren. Und er, das ist ja quasi dann der Aufhänger dieser Story, dass er ihnen auf die Spur kommen will, um sie dann eben entsprechend zu finden und vernichten. Ja, und sie landen dann eben entsprechend in der Realität der IDW-Ghostbusters, die ja quasi die Film-Ghostbusters sind.
Mhm.
Und dann geht's im Comic im Prinzip darum, dass sie gemeinsam versuchen, irgendwie einen Weg zurückzufinden. Und am Schluss ist es dann so, dass die Real Ghostbusters wieder in ihrer Welt landen und gegen Proteus kämpfen müssen quasi, ne? Und der Film Winston versucht ja noch irgendwie hinterherzugehen und versucht ja noch irgendwie die zu retten. Und dann taucht der Anunnaki auf und sagt, naja, woher willst du denn wissen, dass sie, dass es ihr Schicksal ist, dass sie scheitern werden gegen Proteus und so, ne? Und naja. Und dann,
auch eine schöne Szene.
Ja, ist eine sehr schöne Szene, finde ich. Und dann im Prinzip setzt da der Schluss der Zeichentrickfolge ein. Und
genau.
Ja, das ist die Story des Comics.
Also im Grunde genommen, Proteus gelingt es in diesem Film/Comic-Universe, die Real Ghostbusters zu kriegen. Er kriegt sie. Mhm. Und die landen dann halt in dieser Spiegelkammer, aus der, die wir aus der Zeichentrickfolge kennen, und dann von da aus werden sie dann von Janine quasi befreit. Fand ich aber schön, diese Szene, wo die Anke dann zum Winston sagt, ja, woher willst du wissen, dass das alles für die so schlecht ausgeht? Das ist so ein bisschen so nach dem Motto, es verstößt gegen die kosmischen Gesetze, ich darf dir eigentlich gar nichts sagen, aber passt schon,
wird alles gut.
Wird alles gut, ja. Ich weiß Bescheid.
Ja, irgendwie schon, ne? Ich weiß nicht, also ich find Get Real insgesamt irgendwie wirklich das bessere Crossover als das erste Turtles Crossover, muss ich sagen. Die Story ist sehr viel besser. Du hast zwar nicht das Gefühl, dass da jetzt so wahnsinnig viel passiert, aber es steckt so voller toller Dialoge, voller Anspielungen auf beide Welten, also auf die Ereignisse der Comics und die Ereignisse der Real Ghostbusters. Und das ist so schön, wie die halt auch immer auf ihre Gegenparts treffen, die sich charakterlich zum Teil entsprechen, zum Teil aber auch wieder nicht, wie Peter von seinem Real Ghostbusters-Ich total genervt ist und sagt, boah, am liebsten würde ich ihn töten. So, das ist auch so gut.
An irgendeiner Stelle sagt er, sag mal, Egon, was, geht das Universum kaputt, wenn ich den schlage? Ja. Das ist so gut. Ich glaube, beide Egon so, nein. Alles lustig. Also allein, als die sich schon begegnen ganz am Anfang, die Real Ghostbusters gehen ja ins Feuerwehrhaus und merken dann, Moment, hey, sieht alles ein bisschen anders aus, ist ja seltsam. Und dann tauchen ja ihre echten Gegenstücke sozusagen auf und meinen, hey, okay, guck mal hier, was haben wir hier, Industriespionage oder was?
Genau.
Das ist schon herrlich. Also, was ich halt toll finde, ist, dass der Comic die ganze Zeit durch witzig ist und alle Figuren sich so selbst entsprechen, aber halt auch diese subtilen Unterschiede zwischen diesen beiden Peter zum Beispiel halt charakterlich getroffen werden. Also der eine ist auf jeden Fall der Murray Peter und der andere ist halt dieser etwas lausige, jüngerige Real Ghostbusters Peter. Finde ich sehr schön. Und halt auch diese ganzen Szenen, wo halt auch die anderen Figuren miteinander interagieren, zum Beispiel die beiden Ray, wo die über irgendwas Technisches reden und Ray sagt so, ja, guck mal hier, ich weiß das sinngemäß halt, hier, ich hab die Feuerkraft, Strahlkraft erhöht, indem ich das und das gemacht habe. Und der andere Ray sagt, boah, das hätte mir einfallen müssen. Und der erste sagt wieder, ja, technisch gesehen ist ja, es dir eingefallen.
Das sind so gute Momente, gute Dialoge drin, das ist so toll. Ich find's auch immer schön, es gibt ja dann diese Einsatzszene, wo sie, ich glaube, im Central Park sind und diese kleine Fee da quasi einfangen.
Ja.
Und Ray ja dann total bezirzt ist von ihr und dann ja so dahin geht, so, oh, aber sie ist so schön. Und das ist ja der Zeichentrick-Ray, der dann quasi mit dem Film-Peter unterwegs ist. Und der Film-Peter ist auch wahnsinnig genervt von diesem Zeichentrick-Ray. Und um die auseinanderzuhalten von seinem eigenen Ray und so weiter, nennt er ihn ja den Ginger-Ray und den Egon von den Real
Blond Egon.
Den Blond Egon und so. Das finde ich auch so gut, einfach wie sie diese Spitznamen dann noch geben nach den Haarfarben und so. Das ist so cool.
Ja, ich glaube, es ist. Und andersrum dann halt, wo der Real Ghostbusters Peter sagt, als Proteus am Ende kommt, oder dieser Hund kommt ja, der Cerberus. Ja, wir müssen irgendwas unternehmen. Und der Real Ghostbusters Peter sagt, ja, du kannst mit deiner kahlen Stelle kannst ihn blenden. Da wollen sie sich wieder kloppen, das ist sehr schön. Die Fee, der Ray hier verfällt, ist übrigens Makeovers Lotzebugs, die ich letztes Mal schon erwähnt habe, wo eine Playmobil-Figur so ähnlich aussah. Das ist die Fee, die später dann quasi Janines Form verändert.
Ja, stimmt, das erwähnen sie auch irgendwo, ne? Da gibt's dann so eine Textbox, die, glaube ich, auf die Folge irgendwie verweist.
Ja, das ist, ja, ich glaube, der Real Ghostbusters Egon sagt auch, aber erinnert mich an irgendwas. Es sind so viele Sachen, die so zusammenspielen. Zum Beispiel die Movie Ghostbusters, die haben ja dieses interdimensionale Portal, das sie bauen konnten, nachdem die Turtles sie besucht hatten im letzten Crossover. Mhm. Und die Real Ghostbusters sehen das Ding hier, oder Ray ist völlig hin und weg und sagt, boah, ist das toll, genau so eins brauchen wir auch. Und so eins hatten sie in der Real Ghostbusters Serie dann später auch. Und jetzt wissen wir, wo die Real Ghostbusters diese Idee her hatten.
Stimmt, das ergibt dann ja auch total Sinn.
Richtig, ja, gut. Ja.
Das ist so geil, weil es passt so gut rein. Also es ist jetzt kein Geniestreich, das so zu schreiben, aber du merkst halt, wie viel Gedanken sich Burnham gemacht hat und dass er sich halt auch wahnsinnig gut in dem Franchise auskennt.
Mhm. Richtig. Das ist wirklich so. Also auch chronologisch passt es sogar, weil in der Real Ghostbusters Serie dieses transdimensionale Portal in der späteren Staffel vorkam. Mhm. Diese Folge, Janine, die Geisterjäger, spielt ja in der zweiten Staffel. Und das kam dann halt später. Also das ist mir auch aufgefallen, dass hier auf die Zeiten geachtet wurde und so. Irgendwann ist ja dieser Moment, wo Proteus diese 8 Zukunftsvisionen zeigen muss. Da wird er kurz gefangen und dann, das ist so sein Ding halt irgendwie, wenn er gefangen wird, muss er. Ja, ich weiß nicht, sein Ding ist.
Sein Kink, ja.
Das ist irgendwie so sein Special Feature halt. Wenn man ihn irgendwie fangen kann, dann muss er Zukunft zeigen. Und 8 Ghostbusters halten ihn fest mit ihren Strahlen. Er muss also 8 verschiedene Zukunftsvisionen auf einmal zeigen für 8 verschiedene Jungs. Und da fand ich es auch sehr schön, dass man halt irgendwie auch schon so einen Ausblick hat auf Ghostbusters International.
Ja.
Also den Comic-Mehrteiler, der dann halt auch kommt.
Ja, man diesen Pestarzt sieht, ne, so ein Geist.
Genau. Und aber auch halt Aussichten auf, was heißt Aussichten, Vorschauen auf quasi spätere Real Ghostbusters Folgen, die nach dieser Folge hier spielten.
Sam Hain, der Grundle und so weiter sind hier zu
genau.
sehen.
Genau. Ne? So, dann ist ja, Proteus weiß ja erstmal nicht, wo, in welcher alternativen Dimension die Ghostbusters gelandet sind, die Real Ghostbusters. Und deswegen schickt er so einen Hund los.
Der schnüffelt,
also der dreiköpfige Zebra.
Zebra, bin schon weg, genau.
Unbezahlte Werbung. Genau, und das gibt ja dann dem Kombi nochmal Gelegenheit, sich andere Universen zu beleuchten.
Das ist so geil, diese zwei Seiten.
Der landet ja nicht direkt in der richtigen Dimension oder Alternativwelt, sondern er landet erstmal. Wo haben wir es? In der Welt der Extreme Ghostbusters. Mhm.
Fand ich auch sehr, sehr cool. Auch hier wieder, die Charaktere sind so gut getroffen. Also richtig gut geschrieben von Burnham. Und man muss auch unbedingt wieder die Zeichnung von Dan Schöning mal wieder hervorheben. Wie gut der es schafft, diese verschiedenen Animationsstile oder Zeichenstile auch hier wieder einzufangen der Serien. Das sieht so geil aus. Hammer.
Also ist die Extreme Ghostbusters haben wohl gerade einen Auftrag im Zoo in der Bronx. Da sieht man übrigens als erstes Bild, sieht man Tracy den Affen. Ich würde gerne
Tatsache, ja. Nur halt ohne Hut und ohne Rucksack.
Ohne Klamotten, ja. Das ist nackt, das ist noch schlimmer. Und dann ist halt dieser Geist zu sehen, ist der nicht aus dem Intro von Extreme Ghostbusters? Genau. Ich glaube, der ist auch so ein bisschen an eine alte Real Ghostbusters Figur angelehnt.
Das soll sogar der sein. Also der hat ja auch diese, ne, ja. Dieser, der Poltergeist.
Der eingesaugt hat.
Genau. Der hat auch einen Namen, aber ich komme gerade nicht mehr drauf.
Weil es auf jeden Fall die Folge von Poltergeistern verfolgt. Mhm. Und der war im Intro von Extreme Ghostbusters. Und hier sind die Extreme Ghostbusters und die wollen den gerade fangen. Und da taucht halt Podius auf und meint so, nee, was seid ihr denn für welche? Was, wer bist du denn? Sozusagen. Und verschwindet dann wieder, weil er halt feststellt, das ist die falsche Dimension. Und Garrett so, ja, einfach abhauen, den hatte ich genau da, wo ich sterben wollte.
So typisch für ihn. Ich finde es aber auch schön, wie Proteus da so auftaucht und dann die Ghostbusters ja quasi so an den Strahlen packt, ne, und dann so wegzieht und Garrett ja aus seinem Rollstuhl gezogen wird, so. Und er ihn dann so in so einem Energieball quasi so hochhebt und sich genauer anguckt und dann sagst so, hä? Ein Ghostbuster nehme ich an, so. Und er, nimmst du an? Weißt du, völlig in seiner Ehre als Geisterjäger gekränkt. Finde ich auch sehr schön, solche Momente.
Ja, naja, gut. Das ist so die erste Dimension. Und dann später landet der Hund dann noch in einer anderen Dimension. Also man sieht ihn halt auch so auf so einer Doppelseite an den verschiedenen Universen vorbeistreifen.
Finde ich übrigens grafisch auch richtig geil gelöst. Also zum einen, wie die Seiten aufgebaut sind, finde ich toll, weil das ja quasi ein Bild ergibt, das alles irgendwie zeigt, so wie der Hund da so rumläuft, rumschnüffelt. Und du siehst halt in so kleinen Wasserlachen quasi, siehst du in der Oberfläche gespiegelt halt diese verschiedenen Universen.
Ja. Das hat alles Mögliche, so von verschiedene Videospielfiguren und so, also Videospieluniversen, verschiedene Cartoon-Universen hier, die Peoplebusters siehst du.
Die beiden Videogame-Rookies von der PlayStation 2 und der Wii-Version sind zu sehen.
Das übrigens ist ein Bild, das war bei der Heftversion noch nicht. Waren die Filmations Ghostbusters zu sehen.
Das ist ja interessant.
Und als das Paperback rauskam, sind die aus urheberrechtlichen Gründen verschwunden und ersetzt worden durch die Videogame-Rookies. Okay.
Ja, interessant.
Ja, und du siehst halt, nach unten hin nähert er sich schon da der richtigen Richtung. Da sind schon diese extrem cartoonigen Ghostbusters aus der Slimer-Serie. Mhm. Ja. Das ist auf jeden Fall.
Ich finde es übrigens auch sehr, sehr schön, dass man du hast ja noch ein Bild, wo du die Ghostbusters aus dem NES-Spiel New Ghostbusters 2 siehst. Finde ich auch super toll. Und aus dem Sega-Spiel oben drüber, ne?
Ja, ist Wahnsinn. Da ist wirklich alles mit drin. Auch unter diesen beiden Wii-Rookies.
Wii-Rookies.
Da sind ja so auch so ein bisschen Anime-artige, wo Egon so groß ist und Ray steht da in der Mitte und so. Und das ist tatsächlich aus einem Anime von vor 15, 20 Jahren, wo Figuren vorkamen, die sie Ghostbusters parodieren sollten.
Okay.
Das kursiert auch so im Internet rum und die haben, glaube ich, Pinguin oder so eingefangen, aber die waren so ein bisschen daran angelehnt. Das waren gar keine Ghostbusters und die sind ja einfach gagmäßig auch mit drin. Ja, also das ist schon sehr liebevoll gemacht. Übrigens, ganz unten in der Mitte, das sind ja auch, glaube ich, die Wii-Figuren, oder? Würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, genau, das sind die aus der Stylized-Version, also für Wii und PlayStation 2, genau. Und Nintendo DS-Version, das entspricht ja auch dem.
Genau. Und daneben übrigens, links daneben, sind die Real Ghostbusters aus diesem Promo.
Stimmt,
aus der Promo-Folge. Also
wo Peter noch ein bisschen dickere Wangen hat, ne, und eine etwas andere Frisur und sie ja die Filmuniform auch noch tragen, also nicht die bunten.
Genau. Wahnsinn. Ja, und der Hund schnuppert noch ein bisschen weiter und kommt dann, wo haben wir es dann?
Der schnuppert.
Ja, die nächste Dimension, die er so aufsucht, ist auch noch eine falsche. Das ist die von
Sanctum of Slime.
Sanctum of Slime, genau.
Ja, die Charaktere, mit denen kann ich irgendwie nicht so richtig was anfangen. Also, weiß ich nicht.
Ich auch nicht. Deswegen konnte ich da auch nicht beurteilen, ob die jetzt da gut getroffen sind oder nicht.
Ich glaube, die haben auch in dem Spiel, also ich habe das Spiel nie gespielt, weil ich zu der Zeit nicht die entsprechende Konsole gehabt habe. Und ich auch sagen muss, mich hat das null angesprochen irgendwie von der Machart her. Das wurde ja vorher so als, ja, schließt ans an Ghostbusters The Video Game an, wurde das ja beworben und man dachte so, ey, geil. Und dann kam halt ja. Sanctum of Slime und das war eine mega Enttäuschung.
Das war halt auch wirklich sein Pech, dass es halt an dieses coole Videospiel, da war es halt eigentlich nur so ein kleines obendrauf, von obendrauf Shooter, ich weiß nicht wie.
Top-Down, ja. Das
Top-Down,
das wäre ein Ding, wenn das heute so als Independent-Game erscheinen würde und halt, weiß nicht, ein Zehner kosten würde, wäre das, glaube ich, cool.
Ja, ich weiß gar nicht, hat das damals überhaupt was gekostet?
Das war sogar ein Vollpreistitel, wenn ich mich täusche. Also, wenn ich mich täuschen sollte, können ja die Leute das gerne mal in die Kommentare schreiben. Also, ich habe das immer so als Vollpreistitel, genauso wie das 2016er Spiel war ja quasi fast, kann man ja sagen, Reskin von Sanctum of Slime, weil das war das gleiche Spielprinzip. Und das war ja auch ein Vollpreisspiel. Und das ist halt für die Machart einfach echt frech. So.
Ja, das ist. Also ich weiß, dass man irgendwie so eine Demo-Version von Sanctum of Slime runterladen konnte, weil so ein, zwei Level habe ich gespielt, aber es war halt nicht meins. Es fiel halt extrem ab. Naja, gut, dem wird auf jeden Fall hier auch noch was gewidmet. Der Hund stellt aber fest, das ist auch nicht die richtige Dimension. Währenddessen gibt es noch eine kurze Episode, wo Ray sich so ein Spacesuit anzieht, sozusagen.
Da kann ich auch mit dem Begriff dienen, das ist der Ecto-Suit. Den gibt's auch im Ghostbusters Blackout Boardgame.
Sehr cool. Mhm. Ich guck einer an. Siehst du, wieder was gelernt. Ja. Ist mir gar nicht aufgefallen. Huh? Okay. Auf jeden Fall will es Ray sich nicht nehmen lassen, dann irgendwie mal diese Dimension aufzusuchen, von der die Besucher quasi kommen, also die Real Ghostbusters. Und er läuft dann so ein bisschen durch dieses animierte Feuerwehrhaus und gewinnt dann noch Eindrücke und findet raus, dass es um Prodeus geht. Das wissen ja die Ghostbusters hier noch gar nicht. Dementsprechend können sie dann anschließend dann recherchieren, wie sie im besten vorgehen.
Ich finde übrigens super, dass er, also die ersten Dinge, die er so sagt, als er da reingeht und dieser Zeichentrick-Feuerwehr steht, so, wow, this is incredible und bla bla bla. Und dann sagt er irgendwann so, das sieht ja echt aus wie unsere Feuerwache so. Und dann, ja, aber irgendwie riecht's ja nach Füßen und Chips so. Das finde ich auch so. Die Beschreibung, was ist denn das für ein Geruch, Füße und Chips?
Ja, aber Egon sagt doch dann, ja, das ist Slimer.
Ja, stimmt.
Und der andere Egon meint, Slimer? Ja, das ist der Spuk aus dem Sedgwick. Was? Ihr habt den benannt? Das
ist auch so geil.
Was ich auch schön finde, ist, die IDW, also die Film-Janine, hört sich da dann selber.
Ja.
Ja, und sie sagt dann, so klingt meine Stimme ernsthaft? Und die beiden anderen, ja, kommt drauf an, kannst du mal schreien? Herrlich.
Ich finde es auch übrigens schön, das haben wir noch gar nicht erwähnt, der erste Moment, als die Real Ghostbusters ja in der Filmfeuerwache ankommen. Und da ist ja Slimer noch in diesem Untersuchungstank drin.
Ja.
Und sie denken ja, das ist ihre Version von Slimer. Und Ray versucht ihn ja dann irgendwie da rauszuholen. Und dann bemerken sie erst, wow, der ist ja ein bisschen gruseliger und brutaler als ihr eigener Slimer. So. Finde ich auch schön, die Szene.
Ja, es ist auch sehr sozial von dem Slimer, dass er sich irgendwie mit dem Rücken dann so ihnen zuwendet, erst damit sie bloß nicht sehen, dass es ein anderer ist.
Ja, stimmt.
Ja, ist lustig. Ja, ja. Ja, was haben wir denn noch? Ray kommt zurück. Faszinierterweise. Und
dann wird er ja auch von Egon darauf hingewiesen, dass er den Suit bitte verbrennen soll, nachdem er von dem Zeichentrick-Slimer vollgeschleimt worden ist.
Ja, ich würde es ja bis zum geht nicht mehr analysieren, aber wenn er meint, gut.
Und da gibt es ja noch einen sehr schönen Spruch von Peter, als der Film Ray in diesem vollgeschleimten Suit dann aus diesem Portal tritt und sagt, well, hey there, Ray, why are you drippings with goo? Also im Deutschen wäre es halt, warum droppst du so mit diese Glibber gewesen? Da hab ich echt gelacht, fand ich so gut. Und Ray, I'm so not in the mood right now. Bin grad nicht in Stimmung, Alter. Finde ich sehr schön.
Ja. Na gut, dann kommt der Hund und findet dann das richtige Universum quasi und die Geisterjäger versuchen ihn erst festzuhalten, weil ja, sie haben ja diese Fangeinrichtung. Wenn einer ruft, I love the Red Sox,
ja,
dann öffnet sich diese Falle im ersten Stock oder wo das da ist. Und der Hund ist allerdings zu stark, um eingefangen zu werden, aber wird kurzzeitig festgehalten, bis er diese Maschine zerlegen kann. Und dann kommt Kylie mit dieser Megatrap oder was das ist, die so ein bisschen an die Extreme Ghostbusters Falle angelehnt ist, die auch im allerersten Band schon zu sehen war. Ja,
vor allen Dingen sieht die halt exakt so aus wie die, wie das Fallenteil, das die Actionfigur von Kylie in der Deluxe-Version auf dem Rücken hat.
Das stimmt.
Die sieht exakt genauso aus.
Das stimmt. Ja, und sie hat dann Glück im Pech und landet dann quasi direkt unter dem Hund mit dieser Falle und macht dann nur noch auf den Knopf hauen und der Hund wird eingefallen und das Bild sieht irgendwie verkehrt aus, das darauf folgt. Ich weiß nicht warum. I don't know.
Ja, ich musste da auch an irgendwas denken, was ich mal irgendwo aus so einer nicht ganz so seriösen Seite gesehen habe.
Da bleibt halt viel Asche über. Mhm. Viel weiße Asche.
Ich finde es gut, dass sie das auch noch mal hier in der Sprechblase klarstellen, dass das Asche ist.
Ja.
Why are you dripping with goo?
Oh Gott.
Ja,
und dann kommt halt auch der Proteus.
Genau. Was man dazu auch noch sagen muss, das ist ja auch noch später für die Comics wichtig, zumindest für das Annual, was danach kam mit dem Sandman. Dass durch den Kampf mit Proteus, wie auch immer, die Feuerwache ziemlich zerstört wird.
Das stimmt. Also der richtet ordentlich Schaden an. Also er ist, als er hier auftaucht, steht er ja auf dem Ecto 1 drauf und der Ecto 1 geht schon böse irgendwie in die Knie, weil der Typ ja wirklich riesengroß ist und die Ghostbusters laufen die Treppe hoch und dann knallt er halt auch einfach mit dem Kopf dann da so durch. Und ist dann nehme ich mich im Kopf mit seiner, er boxt dann mit seiner Faust durch und drückt den riesigen Schädel dann da durch. Also sie nimmt schon ordentlich Schaden, ja. Ich glaube, Janine schmeißt doch mit irgendwas Kleinem nach ihm.
Ja, das ist sie hat doch so einen goldenen Wal oder sowas, so eine kleine Figur irgendwie immer auf dem Tisch stehen, das schmeißt sie. Also so habe ich es zumindest auf dem Bild erkannt.
Ja, und da sagt sie, das habe ich nicht durchgedacht. Das ist aber wirklich, was hat sie sich gedacht in dem Moment, ja? Und er schickt sie dann halt einfach mal so nach Tokio, ja. Janine und Kylie. So, weg mit euch. Ist auch lustig. Ja,
wo man übrigens links neben Kylie, Mr. Miyagi und Daniel Sun sieht.
Ja, das stimmt. Das konnte er sich nicht verkneifen, das war. Und ich will nicht wissen, wie viele Anspielungen das noch hier sind.
Ja, im Ghostbusters-Wiki kannst du mal gucken, da gibt es noch so diverse Anspielungen an Figuren, die werde ich jetzt hier nicht alle aufzählen, sonst sitzen wir morgen noch hier.
Der eine Typ, der neben Janine, rechts neben Janine steht, der mit dem breiten Grinsen, der erinnert mich an irgendjemanden. Also der ist auch irgendwas.
Also mal, ich guck mal parallel.
Ja.
So wichtig ist das ja noch gar nicht.
Ja, dann nicht.
Naja, okay, und die Ghostbusters haben natürlich Proteus jetzt nicht viel entgegenzusetzen. Sie können ihn mal kurz festhalten und dann zeigt er ihnen diese Zukunftsversion. Man sieht halt irgendwie verschiedene Real Ghostbusters, also Geister aus Real Ghostbusters Episoden, die dann noch kommen in späteren Staffeln. Und für die Film- bzw. Comic Ghostbusters sieht man halt irgendwie so ein paar Vorschaubilder oder Panels für International, für die International Comic-Reihe, die dann anschließend kommt.
Und den Sandman, der im nachfolgenden
Entschuldige.
Genau. Der ja übrigens nicht dem Sandman entspricht, den man aus den Real Ghostbusters Cartoons kennt. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Zwiespalt gewesen mit dem Board Game, das ja den Sandman aus der Trickserie verwendet hat und die Comics aber einen anderen Sandman hatten.
Ja gut, es gibt halt verschiedene. Also das Gute ist, in der Real Ghostbusters Serie wurde halt auch gesagt, das ist ein Sandmann.
Stimmt, es gibt ja mehrere.
Also von daher kann es ja ganz viele geben. Es kann ja sogar die, wie wir hier aus Deutschland kennen, weißt du? die dann immer im Vorabendprogramm
laufen. Ja, ich sehe aber auch gerade, Get Real kam 2015, das Boardgame kam ja auch irgendwie 2015, 16 oder so raus, also das wird sich auch überschnitten haben. Dann.
Ja. Ja, das kann gut möglich sein. Ja, das wäre dann das nächste, der nächste kommt. Also hier sind wir jetzt eigentlich fertig. Prodeus schickt die Real Ghostbusters wieder zurück quasi, also da, wo er sie hinhaben will, da in sein Büro sozusagen, diese Spiegelkammer, wo dann Janine anschließend in der Zeichentrickfolge dann kommt und sie befreit. Und dann haben wir einen Ausblick auf das Annual 2015, das ich tatsächlich nicht habe.
Ach krass.
Ich hatte es mal, habe es verschenkt. Kannst du es dir vorstellen?
Hast du aber nicht dieses Hardcover Interdimensional Crossrip?
Ja, ja, deswegen habe ich doch.
Da ist das mit drin, ne? Genau.
Ja, ja.
Ja. Eine Sache, die ich noch erwähnen wollte. Im letzten Panel sieht man, also man sieht ja auf der letzten Seite, dass Janine und Kylie bei der US-Botschaft in Tokio anscheinend sitzen. In Tokio?
Ja.
Ist das Tokio? Bin mir gerade nicht sicher.
Ja, ich würde jetzt sagen, das ist Tokio. Also das vorhin ist auf jeden Fall
und
Tokio.
Da halt drüber reden, wie sie sie wieder zurückschaffen können und so in die USA. Und im letzten Panel siehst du in der Glasscheibe eine Spiegelung von einem Geist. Und ja. mich hat das irgendwie an was erinnert und habe da mal so ein bisschen versucht nachzuforschen. Und im Ghostbusters-Wiki steht, dass es eine Yurei sein soll. Und eine Yurei ist im Prinzip so ein allgemeiner japanischer Geist, also in der japanischen Kultur verankert. Jetzt muss ich gerade mal gucken, die Yurei. Was mich da ein bisschen irritiert hat, war, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich eine Yurei sein soll, weil das sehr allgemein gefasst wäre. Mich hat dieses fette Grinsen im Gesicht irritiert. Und da fiel mir ein, dass ich mal so einen Creepypasta-Podcast gehört habe. einen Grusel-Podcast, den wir beide mal gehört haben. Ich komme gerade nicht mehr drauf, wie der hieß. Aber da gab es mal so eine Legende mit so einem japanischen weiblichen Geist, der erst immer mit so einem verdeckten, also mit einem Mundschutz oder einem Schal vor dem Gesicht auftaucht und total hübsch ist und so. Und dann irgendwann Mundschutz herunternimmt und man sieht, dass das Gesicht so aufgeschnitten ist. Also sie so grinst quasi so fies. Das hat mich eher daran erinnert. Ich komme gerade nicht mehr drauf, wie das heißt. Ich habe es jetzt hier leider auch blöderweise vorhin wieder zugemacht, den Tab, wo ich das drin hatte. Ich finde es jetzt gerade auf die Schnelle nicht mehr. Aber ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das jetzt eine Yurei sein soll, weil da habe ich keine Darstellung gefunden, wo die so grinst. Das wird mich mal interessieren. Es gibt so, ich habe hier so Fanart gefunden, da sieht man die Yurei, die so evil grinst, aber weiß ich nicht. Also mich hat das eher an diese Legende, oder ist es eine Creepypasta? Ich glaube, es ist sogar eine richtige, so ein Mythos. Das war auch mal Thema bei Hoaxilla.
Kitsune?
Ja, irgendwie sowas, ja, genau.
Das Lustige, ich habe ja bei Google einfach eingegeben, japanischer Geist, breites Grinsen, und da war Yurei als erstes, was angezeigt wurde. Seele der Unterwelt, blablabla, Kitsune. Kitsune. Ja, ich glaube, das ist nicht.
Ich wollte das jetzt nicht hier so strecken, ne? Aber mir fiel das halt so auf. Ich dachte mir so, es kommt mir irgendwie so, irgendwas erinnert mich das, und mich hat dieser Eintrag im Ghostbusters Wiki nicht so zufriedengestellt, weil ich dachte, das kann doch nicht einfach nur eine Yurei sein. Also das weiß ich nicht. Dieses böse Grinsen, das.
Ich dachte erst, das ist einfach nur eine Anspielung auf irgendeinen Geist, der in irgendeiner Folge wieder folgt. Mir sah so ein bisschen aus wie in der Dachbodenfolge unterhält sich Peter mit einem Kleiderständer, der sieht auch so ein bisschen so aus. Wobei du mit Sicherheit hier recht haben, oder die Wiki recht haben wird, dass das halt irgendwie ein Anspiel auf was Japanisches ist, wobei ich das halt dann auch irgendwie seltsam fände, weil dann eine Tür aufgemacht wird, die dann nicht mehr aufgegriffen wird. Mhm. Die sind ja später noch mal in Japan Und da kommt ja auch nichts in der Richtung. In ja. Im Rahmen der International-Serie gibt es so eine kurze Episode in Japan.
Ja, ich glaube ja, dass das so als Abschluss-Gag irgendwie gedacht war und wahrscheinlich dann einfach nichts mehr draus gemacht wurde. Also, ich glaube nicht, dass das jetzt spezifisch was aufmachen sollte. Aber ja, ist auf jeden Fall immer interessant, wenn man da so ein bisschen die sich mit den Backgrounds mal so beschäftigt und mal guckt, was ist denn das da, was man da im Bild sieht? Und da muss man halt auch wieder sagen, so also auch Get Real sprüht halt vor Anspielungen und Verweisen auf Real Ghostbusters Folgen, auf die bisherigen Comics von IDW und so. Und es macht halt richtig, richtig Spaß, wenn man das liest.
Was du sagst.
Jetzt ist ja immer noch abschließend, wie findest du denn, fügt sich das ein? Also findest du das gut gelöst mit dem Comic, mit der Geschichte, wie das die Folge erweitert? Oder
Also ich finde sowohl die Folge an sich, wie auch den Comic für sich, wie auch das Zusammenspiel brillant. Mhm. Also es gibt für die Folge, für den Comic und für beides als Ergänzung gibt es für mich eine volle Punktzahl, finde ich super.
Ja.
Großartig. Ist auch ein Kunststück, dann einfach so eine Folge zu nehmen und dann halt zu gucken, wie können wir da irgendwie was draus machen oder wie können wir da mehr. Hat sich natürlich hier angeboten, aber das ist auch so wirklich, ist ja nicht irgendwie holprig, dass man denkt, ah, okay, ja, sondern es passt halt einfach.
Ja, total. Also da hat man sich wirklich die passende Folge rausgesucht für.
Ja.
Und es ist natürlich hier auch so, ich finde, der Comic erweitert das auch ganz schön, weil es halt diesem Proteus einfach auch nochmal mehr Background gibt und den noch ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen nachvollziehbarer macht. Was macht er denn da? Warum macht er das und so weiter? Und das finde ich auch schön, dass der ja auch nochmal ein bisschen mehr Background bekommt.
Also bei den IDW Geistern, gerade bei den größeren, habe ich oft das Problem, dass die sich so feiern, so klischee-bösewicht-mäßig. Bei ihm ist es aber was anderes, bei ihm passt es.
Mhm.
Weil er eben dieser ja, ich bin's.
Ja.
Ja? Dieser Superman. Und es ist extrem selbstgefällig, das mag ich halt auch. Also von daher, ja, sehe ich auch so wie du. Ich stimme dir zu.
Nee, also das ist wirklich gerade nachdem, also das folgte ja direkt auf das Turtles Crossover. Und da haben wir ja auch schon im Podcast, als wir darüber gesprochen haben, gesagt, ja, hat viele gute Momente, auch grundsätzlich gute Ideen und so weiter, aber so insgesamt ist es halt keine richtig gute Story, weil also die Story ist halt sehr, sehr dünn. Und ich finde das halt schön, dass das hier allein dadurch, dass es eben in diese Folge, in diese Real Ghostbusters-Folge eingewoben ist, ist es schon irgendwie mehr Inhalt. Und es passiert aber auch mehr irgendwie, obwohl das nicht die ganze Zeit Action bietet, sondern es ist ja eigentlich größtenteils von den Dialogen getrieben, der verschiedenen Ghostbusters-Versionen miteinander, wie sie interagieren. Das ist total gut geschrieben. Und dann hast du halt parallel diesen Strang, wie Proteus eben versucht, die Ghostbusters zu finden und dieses mit diesen Universen, diese Anspielungen und diesem Multiverse und so. Das ist so cool, weil es aber auch in so einem kleineren Rahmen trotzdem passt. Das ist nicht so Marvel-mäßig aufgeblasen, sondern, oder DC macht das ja auch, also in den Comics zumindest, sondern es findet hier so im kleinen Rahmen statt. Und das finde ich cool, weil es trotzdem immer noch tonal total Ghostbusters ist und irgendwie ja, halt nicht so aufgepumpt ist.
Ja, genau. Ja, bei dem Turtles ist es halt was anderes gewesen, weil hier habe ich halt als Ghostbusters-Fan habe ich halt das volle Programm. Ja, bei den Turtles den kannst du wahrscheinlich auch mehr abgewinnen, wenn du die komplette Comic-Serie kennst, zumindest bis zu dem Teil, wo es dann irgendwie passt. Aber ich kann halt mit diesem Gegner nichts anfangen aus dem Turtle-Comic. Und ich finde das irgendwie viel spannender, wenn hier diese beiden Versionen, die ich beide sehr, sehr mag, aufeinandertreffen und dieses Zusammenspiel von Figuren, die eigentlich derselbe Charakter sind, aber sie sich trotzdem ein bisschen in ihrer Darstellung unterschieden haben. Und hier wirklich jede Figur, das ist ja auch ein Kunstwerk, wirklich halt auch getroffen wird von der Schreibe. Na, da unterhalten sich zwei Peter und dann wäre es ein leichtes, halt einfach Sarkasmus auf Sarkasmus treffen zu lassen, weil Peter ist es so. Aber stattdessen trifft er hier diese feinen Nuancen zwischen der Cartoon-Figur und der Comic-Figur oder der Filmfigur, was wunderschön ist. Und das gilt halt auch für den Ray, und wo du halt irgendwie auf der einen Seite diesen extrem kindlichen Enthusiasmus hast und auf der anderen Seite vielleicht wie derselbe Figur, aber vielleicht so ein bisschen älterer Brudermäßig halt, also ein bisschen gesetzter, dasselbe, ja, aber in etwas gesetzt, und es passt irgendwie sehr, sehr schön, finde ich. Ja.
Dem würde ich so zustimmen. Also es ist ja, wir müssen ja mal wieder darauf verweisen, wenn wir über die Comics sprechen, die sind inzwischen echt schwer zu kriegen. Also wenn man so bei dem großen Versandhaus mit A guckt, da habe ich nichts mehr gefunden. Also wenn man da mal Glück hat, vielleicht im Marketplace irgendwie oder bei eBay oder so oder in Comic-Online-Shops, da kann man auch mal wieder Glück haben. Aber das ist leider echt schwierig geworden inzwischen. Also da muss man gut suchen, wenn man die finden möchte.
Ja, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man sich so die Einzelhefte holen will. Und wenn einem egal sind, welche Cover man
hat. Ja, dann wahrscheinlich eher. Ich muss gerade noch mal gucken, weil da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Es gab ja von Dunny Books immer noch den Plan, Get Real im Deutschen rauszubringen. Ich frage mich gerade, ob das überhaupt noch passiert. Also letzter Stand war, ja, kommt noch oder soll schon fertig sein, aber da ist ja bis heute immer noch nichts passiert. Jetzt gucke ich hier mal quasi im Podcast. Letzter Stand 2017 ist jetzt in Vorbereitung.
Ja, da kommt nichts mehr.
Ja, ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl, dass das wahrscheinlich auch wegen der IDW-Lizenz, die ja wahrscheinlich, vermuten wir ja, nicht mehr vorhanden ist, glaube ich, wird das eh immer schwieriger. Also ich, keine Ahnung, kann mir das nicht so richtig vorstellen, dass da noch was in der Richtung kommt.
Ja.
Also ich werde das mal nachreichen, wenn ich da noch irgendwo was zu finden sollte. Wenn da was kommt, dann können wir ja noch mal drüber reden. Aber momentan ist da noch nichts weiter passiert.
Jo. Naja, nun gut. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich bin jetzt auserzählt. Ich habe fertig.
Also wenn du das sagst, dann sehe ich das auch so, dass du auserzählt bist.
Das, schön, dass wir uns da einig sind. Nee, aber die Frage, die du mir eben gestellt hast, geht ja an dich auch. Wie fandst du das denn jetzt alles hier?
Ach so, ich dachte.
Oder hattest du mir schon zugestimmt? Ich dachte, hatten wir uns geeinigt?
Ich dachte, das kam schon durch. Nee, ich stimme dir da in allen Punkten zu. Also es ist für mich wirklich, ich würde dem halt auch eine volle Punktzahl geben. Ich finde, der Comic hat keine Schwächen, sogar das Finale, was ja immer so der Schwachpunkt ist in den Comics, haben wir ja auch schon öfter gesagt, ne, weil das am Schluss mal so Zap and Trap ist, und hier finde ich das Finale richtig toll. Als er für die Filme, ja, Ghostbusters auch so ein bisschen offen bleibt und du ja eben diesen Moment hast mit Winston, der dann noch irgendwie hinterher will und sagt, nee, wir können hier niemanden zurücklassen und sowas, ne, und Ananke oder Anke dann sagt, naja, woher willst du denn wissen, ob das für die so ausgeht, so schlecht und sowas,
das,
ne? Und
das passt schon, vertrau mir.
Ja, ja. Und ich finde das toll gemacht, also das ist toll geschrieben, durchweg, die Dialoge sind toll, da sind so viele Gags drin, wo ich so dachte, wow, es ist so gewitzt geschrieben, und was du auch schon gesagt hast, die Charaktere sind so gleich und trotzdem unterschiedlich, und genau diese Nuancen zu treffen, ist echt eine Kunst. Also das hat Eric Burnham wirklich fantastisch geschrieben, und deswegen, also das ist echt so ein Highlight in dieser IDW-Reihe, ja, oder in diesem Run, würde ich sagen.
Das stimmt, ja, das ist wahr. Und es hält sich jetzt auf konstant hohem Niveau ab dann. Man könnte ja auch meinen, irgendwann ist man so durch mit Schreiberei. Mhm. Das ist ja jetzt schon ein später Zeitpunkt in der Reihe. Aber jetzt kommt ja International, und das ist ja, finde ich, die beste Storyline, ja, irgendwie, die jetzt kommt. So viel vorweg gesagt. Ja,
wir müssen mal gucken, wie wir das machen, ob wir jetzt quasi nächstes Mal das Annual allein besprechen oder ob wir das quasi mit einweben oder so. Also müssen wir mal schauen,
wie wir, ich glaub, das machen. Ich glaube, wir können das allein besprechen. Guck mal auf die Uhr, also wie lange wir jetzt schon aufnehmen. Wir bringen es auf jeden Fall auf unsere Laufzeit.
Okay.
Wir können ja drumrum dann noch so ein bisschen Infos zu Sandmänner,
Sandmann-Mythen und zum
Streuen.
Zum Sandmännchen. Sandmann, ja. Lieber Sandmann.
Genau. Nee, also das vorweg, der Sandmann, so wie er jetzt hier im Comic porträtiert sein wird, wenn wir es besprechen, das entspricht eher so der Folklore als all das, was wir so aus dem Vorabendprogramm kennen oder aus dem Real Ghostbusters.
Ja, stimmt. Die Comics, die schöpfen eher aus so echten Mythen und Folkloren und so. Das finde ich auch mal ganz cool. Okay.
Gut.
Dann sind wir durch. War schön.
Es ist gut, die Brötchen sind gerade fertig.
Ja, der Gag wird auch nicht alt, ne? Genauso wie die Brötchen.
Ich möchte mich an dieser Stelle übrigens bedanken an alle, die bis hierher gehört haben. Und an alle, die immer bis zu diesem Zeitpunkt hören. Und ihr seid wirklich großartig. Wirklich.
Oh,
wirklich. Ja.
Also das geht natürlich auch von meiner Seite aus, also auch von mir vielen Dank an der Stelle. Ist ja nicht selbstverständlich, dass man 2,5 Stunden Gelaber von den alten Säcken hier durchhält. Wobei der eine älter ist als der andere. So, jetzt ist aber gut. Dann
ich bin hier raus.
Hoffen wir natürlich, ihr hört auch nächstes Mal wieder zu. Bis dann. 3, 2, 1. Tschüss.